Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen wunderschönen guten Tag.
Guess who's back?
Tja, klar, dass der kommt.
Ja, hast du schon erwartet, ja?
Ja, habe ich ganz brav dir überlassen.
Don't call it a comeback.
Auch der?
Haben wir gesagt.
Ja, eben, ist ja eh Quatsch. Also, wie lange waren wir jetzt weg?
Über 3 Monate.
Ach ja.
Für die erste Pause haben wir uns schon ein bisschen gegönnt. Ja, haben wir uns schon ein bisschen gegönnt hier. Nach dem Geburtstag erstmal blau machen den ganzen Sommer über.
Ja, Stichwort aber Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance haben wir uns verdient.
Ja, würde ich auch sagen.
Stellvertretend dazu, ja, bis gestern 40 Grad draußen, Sonnenschein, Freibadwetter. Und wir nehmen unsere erste Episode auf, der Himmel weint.
Ey, ist so krass,
die, ne? Die scheiß Banausen sind wieder und ja, was
ey,
soll das?
Einfach mal über Nacht die Jahreszeit gewechselt hat, das ist so ätzend.
Ja, die Jahreszeit hat gewechselt, es hat geregnet, aber andererseits, wir haben es gut getimt auf jeden Fall mit dem.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Jetzt verpassen wir kein Freibadwetter mehr.
Ja, jetzt können wir natürlich erstmal alle begrüßen, die uns nicht unterstützen.
Ja, wir begrüßen
das nicht finanziell.
Weil die anderen haben wir auf jeden Fall regelmäßig gehört, jede Woche.
Ja.
Aber euch nicht. Insofern freuen wir uns natürlich jetzt auch mal für die breite Masse und die Flaschensammler mal wieder zu deliveren.
Mhm.
Wir haben euch vermisst.
Ist ja. Das so?
Na klar, die haben wir auch vermisst. Sind ja auch fleißige Kommentierer und Hörer und das ist ja auch eine Gruppe, die nicht zu vernachlässigen ist, die Flaschensammler.
Mhm. Okay.
Okay.
Ja, Zielgruppenwünsche.
Schön. Die ist skeptisch.
Ja.
Ja. So, noch ist nicht zu spät. Wir können hier
was?
Nach wie vor Support-Episoden nur bringen und die Sache hier abwürgen.
So, wir überlegen uns das jetzt währenddessen anders und sagen, nee, ach, ja. Weißt du was? Nee, das war eigentlich schon gut so.
Wir bringen jetzt hier die 5 Minuten, wir drücken die Outro und sagen, naja, wir machen jetzt doch nichts für euch.
Mhm.
Ich weiß, wir haben es angekündigt mit Countdown und so, aber ey, doch kein Bock.
Ey, das wäre so lustig.
Mhm.
Ja. Aber wahrscheinlich auch nur kurz.
Ja, und wir können es uns halt nicht leisten. Ja, noch sind zu wenig Supporter in der Supporterschaft.
Das
müssen mehr werden, weil wir wollen es ja hauptberuflich machen. Das muss,
ja.
Deswegen.
Deswegen, wir machen eigentlich auch nur Folgen für euch, damit ihr uns irgendwann supportet.
Genau. Wir versuchen hier, das ist unser Bewerbungsvideo sozusagen.
Mhm.
Unser Bewerbungsaudio, damit ihr sagt, okay, haben sie sich verdient. Jetzt nach 2 Jahren, okay, jetzt habe ich die gehört, jetzt supporte ich.
Nach 2 Jahren vor allem, ja. Ja, ich glaube, da gibt's schon ein bisschen was, auf das man zurückgreifen kann, aber nö, wir wollen ja weitermachen. Das ist ja alles schick.
Ja, aber die Quote ist dünn, da geht noch was. Also diesmal warte ich jetzt nicht bis zum Ende, weil vielleicht hört ihr den Podcast zum Einschlafen und dann pennt ihr mal weg, aber also was die Bewertung angeht bei iTunes und die Verbreitung allgemein und so ein bisschen das Teilen,
da geht noch was.
Das ist ausbaufähig, Freunde. Was haben wir, glaube ich, also 2 Bewertungen gehabt jetzt im September fürs ganze Jahr bei iTunes, also mit Text. Es kann zwar sein, dass uns einer so irgendwie Sterne gibt, so das, da kriege ich keine Benachrichtigung.
Ja.
Aber was so ein bisschen so 2, 3 Sätze dazu schreiben und die Banausen mal so eine kleine Review schreiben.
Ja, ist halt 2 Aufwand, Stück, ne?
In 9 Monaten, 2 Stück.
Ja. What the fuck? Dünn.
Steht einfach mal nicht im Verhältnis zu der Hörerschaft und zu den Streams, das kann man verraten. Ansonsten, wenn wir 5 Hörer halten, würde ich sagen, passt so.
Gut gemacht.
Ja, ja, gute Quote.
Mehr Bewertung als Hörer, ja. Nee, da geht natürlich noch einiges.
Da geht einiges, ja.
Ja.
Definitiv. Wie ist dir ergangen über den Sommer?
Der ist ja nicht so, als hätten wir uns nicht gesehen.
Nee, aber wir performen natürlich so, als hätten wir uns nicht gesehen.
Ach so.
Ach so.
Gerade noch gesagt, wir haben hier fleißig für die Supporter weiter Episoden gemacht.
Ja, die wissen es ja, aber die anderen wissen es ja nicht.
Ja, ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn ihr das ausführlich wissen wollt, dann müsst ihr uns halt supporten.
Ja, ja. Da sind einige spektakuläre Sachen passiert, die im Vorgeplänkel auch preisgegeben worden sind. Das habt ihr alles verpasst.
Spektakulär. Ja. Weiß nicht. Ich glaub,
previously.
So das letzte Ding,
Badausen.
Was man mit einem Podcast in Verbindung bringt, wenn man nicht gerade Luke Mockridge heißt.
Ja, naja, warum ich Olle Dennis hier mit Icke Hüftgold, serbischer Icke Hüftgold vorgestellt hat, da fehlt ja der normalen Hörerschaft, fehlt ja der komplette Zusammenhang.
Mir auch.
Die auch.
Ja.
Eigentlich nicht, weil
natürlich.
Du müsstest es wissen, du warst dabei.
Ja, das muss aber nichts heißen, nur weil ich dabei war. Also ja, ich habe mitbekommen, dass er dich so vorgestellt hat, aber ich habe bis heute nicht verstanden, warum.
Ah, du, wahrscheinlich deswegen, weil du nicht weißt, wer das ist.
Ja, wahrscheinlich.
Ach so, ja gut, dann hättest du vielleicht einen Sammer, weil das ist ja, einer,
das ist wieder irgendein Schlagersänger.
Der auf Malle sehr, sehr groß ist und so diese Malle-Hits rausbringt, Icke Hüftgold. Und,
Aber was hat das jetzt mit dir zu tun?
Okay, hoffentlich hast du mir auch nicht zugehört, wenn ich irgendwas erzähle.
Weil du jetzt einmal auf einer Malle-Party aufgelegt hast, bist du doch nicht...
Jetzt verrat's doch nicht. Ich denke, das war jetzt. Ach so. Ich denke, das war der Teaser, warum die Leute.
Ja, aber Moment, ist denn Icke Hüftgold ist also so ein Malle-DJ ja, oder was?
Nee, kein DJ. Das ist halt so ein Malle-Performer. So ein Jürgen Drews der neuen Generation.
Okay. Ja, gut, ist immer noch ein bisschen Stretch. Aber jetzt verstehe ich zumindest, wo die Reise hingeht.
Ja, gut, ein Stretch ist auch ein guten Abend einzusteigen und ja, dann über die Schlümpfe zu reden.
Das habe ich ja auch nicht angeboten.
Du hast denen die Episode angeboten, also Entschuldigung, ist alles auf deinem Mist gewachsen.
Ach so.
Ich übernehme keine Verantwortung für die beiden.
Im Ernst? Ach, du meinst, dass ich denen angeboten habe, dass die selber einen Podcast machen?
Ja, ja, alles.
Ja,
du
nee, hast da bin ich immer noch froh.
Du hast gesagt, hol die alle ran und so hin und her. Meine Freizeit ja. ist mir wichtig, da kann auch irgendein Penner mal hier unseren Podcast machen.
Mhm. Jetzt sind es die beiden geworden. Nein, da sind wir doch froh drum, Alter.
Na, natürlich sind wir froh drum. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Aber ey, wir dissen die in den Support-Episoden. Das heißt nicht, dass wir in den regulären Episoden die auf einmal jetzt nicht mehr dissen. Also.
Das stimmt, ja.
Das wollen wir dann schon beibehalten.
Ja, ich überlege gerade, was ich gesagt habe, was man als Diss empfinden könnte im Hinblick auf die Bastarde.
Wenn die schon so heißen, ist es schwierig, die zu dissen. Ja. Das meiste kam von mir, kann ich mir nicht vorstellen.
Habe ich dir eigentlich mal erzählt, ne? Dass Bewegtbild Bastarde der Titel war, auf den ich zuerst gekommen bin, bevor ich dann bei Banausen gelandet bin.
Was? Nee, das hast du mir nicht erzählt.
Ach echt?
Nee, ich ja, kenne nur die Geschichte von Jan halt, dass seine Freundin uns so genannt hat, weil die wirklich dachte, dass wir so heißen. Und irgendwie
ja,
Banausen
ja,
nicht abrufen
klar.
konnte.
Ja, nee, nee, aber als es um unsere Namensfindung ging, ja.
Okay, krass. Nee, das habe ich nicht gewusst.
So schließt sich der Kreis.
Ja, dann haben wir den cooleren Namen genommen und hatten den aber noch auf Halde. Und
so
deswegen,
in etwa, ja.
Deswegen auch als Ableger ganz gut. So.
Ja, aber die sind ja auch von ganz alleine drauf gekommen.
Ja, fast.
Ja, gut.
Das wiederum kam ja wiederum von mir, der Anstoß.
Ja.
Du hast ja das ursprüngliche Bewegt-Banausen, ist ja auf deinem Mist gewachsen. Und als wir hier beim Namens-Brainstorming waren, habe ich ja gesagt, warum sind die eigentlich nicht Bewegt-Bastarde?
Ja.
Das fand ich ganz gut.
Ja, hat ins Konzept gepasst. Hört da auf jeden Fall mal rein, falls
ja, auf jeden
ihr es noch nicht gemacht habt. Wobei eben, also wenn ihr das auf den üblichen Podcatchern hört, dann habt ihr wahrscheinlich auch die Folgen davor mitbekommen. Und die sind nun mal von den Bastarden. Also,
ja. Habt ihr, denke ich mal auch, ja. Die wurden ja auch fleißig gestreamt.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch für die, die angefangen haben mit den Bastarden. Ne? Also die nicht wussten, dass es uns davor gibt.
Ach so. Genau, die wussten nicht, dass wir vorher noch 380 Episoden aufgenommen haben.
Ja, die sind jetzt ein bisschen
überrascht. Müssen wir uns doch vorstellen.
Wer für die? Müssten wir uns jetzt wahrscheinlich vorstellen.
Okay, komm, dann machen wir das. Ich bin Guess. Ich bin Malle-DJ und Podcaster von Bewegt mit Banausen. Wir machen einen Film- und Serien-Podcast.
Malle-DJ, ey. Ja, ich finde, das klingt ein bisschen abwertend.
Malle-DJ klingt ja. abwertend.
Ja, ja, nee. Also weil das ist klingt jetzt so, als würdest du nur das machen. Und
ich trage
das
dieses
ist ja
mit
mein
Stolz.
Willen. Ja, gut, okay. Wenn schon, denn schon, ne? Sag ich auch. Okay, ja, ich bin Lee. Und ich bin die andere Hälfte.
Ich passe mich ein bisschen dem Klientel an von uns. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Hip-Hop-DJ, dann trifft das genauso zu, aber da fühlen sich hier zwei, drei Leute irgendwie angesprochen. Weil ich sage, Malle-DJ, glaube ich, ist schon die breite Masse.
Du glaubst, wir haben begriffen. Hörer, die auf die Musik abgehen, ja?
Proleten, ja, auf jeden Fall haben wir Proleten bei uns. Hörerschaft, definitiv, ja.
Und der klassische,
Himmel weint, wie muss.
Und der klassische Prolet, der hört dann auch gerne mal so Malle-Hits.
Der klassische Prolet hört Malle-Hits, ja. Mhm. Scooter, sowas.
Okay.
Die ist begeistert.
Ja, ich find's gerade eine absurde Vorstellung, dass wir diese Leute ansprechen.
Nee, haben wir nicht nur. Wir haben auch große Metal-Fans und Fans der 80s-Musik und so. Ich weiß ja ungefähr, was die auch mögen, so musikalisch so ein bisschen. So. Also gerade so Jens und Raff und Phelps und so, ist ja klar. Die mögen ja mehr so die härtere Fraktion. Insofern, glaube ich, können wir mit Malle jetzt auch nicht so viel anfangen. Ist ja nur ein Scherz.
Sehr gut.
Vielleicht muss ich das auch nochmal dazu sagen, dass
ja.
der erst ab und zu mal einen Scherz macht.
Ja, jetzt
ab und
halt
zu mal ein bisschen ironisch unterwegs.
Die Leute, die neu dazugekommen sind,
die wissen das nicht.
Die wissen uns nicht.
Die nehmen das alle ernst und sagen, was labern die?
Ja.
Ja. So wie diejenigen, die dann irgendwie ein, zwei Mal hier bei uns reinhören und denken so, hä? Was sind denn das für arrogante Wichser? Und wissen nicht, dass wir da ab und zu auch mal Ironie und Sarkasmus an den Tag legen.
Ja, ist ja auch nicht mehr so verbreitet, ne?
Nee, muss man ja aufpassen, was man sagt. Ja.
Früher und so, ja, ja. Nee, so
früher durfte
gar
man
nicht
das noch
an.
Sagen.
Nein. Gottes Willen.
Quantensprung durfte man früher noch sagen, ja. Heute ist verpönt.
Nee, ist
heute
nicht.
Kommt der Erik mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, ah, 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 ah. Nix Quantensprung.
Doch, das darfst du schon noch sagen. Er hat nur darauf hingewiesen, dass es falsch angewendet wurde.
Niemand nimmt mir meinen Quantensprung weg. Das ist mir egal, ob das falsch angewendet wird. Das ist so im festen Sprachgebrauch drin, das sagt man so. Und man weiß auch, was gemeint ist. Da sagt keiner, ach so, doch du würdest es vielleicht sagen.
Natürlich.
Ach so, also nur ein kleiner Sprung ist das für mich. Ja, ja. Also, kaum erkennbar, ja.
Genau, mittlerweile würde ich genau das sagen.
Deswegen bin ich nämlich der Meinung, dass du viel mehr disst als ich, aber subtiler.
Naja.
Du machst das so.
Das so zwischen den Zeilen.
Du machst das so durch die Blume, dass der andere denkt, Alter, was bin ich für ein Vollidiot? Aber du sagst halt nicht, du bist ein Vollidiot, sondern du machst das so. Ach so, du meinst das so und so und so und so und so. Du machst das so wie so ein psychologischer Serienkiller.
I'm sorry, I can't hear hippies.
Also echt.
Also ihr hört, es hat sich nichts verändert. Mhm. Also vielleicht können wir euch ein bisschen informieren und aufklären, wie es denn jetzt weitergeht nach unserer Sommerpause, weil es wird sich einiges ändern,
ja,
was die Release-Dates angeht, und da wollen wir euch natürlich aufklären. Wo sich nichts ändern wird, ist an dem Dienstag, nach wie vor jeden Dienstag, eine frische Bewegt-Banausen-Episode von Lee und mir, ab und zu mal mit Gästen, ab und zu ohne Gäste, mit lustigen Auftragsfilmen und alles, was so im Monat reinflattert von unseren Supportern. Aber der Freitag wird ein bisschen umgestaltet. Die Bastarde rutschen statt jeden zweiten Mittwoch, rutschen die auf den Freitag. Und erscheinen dann jeden zweiten Freitag. Und die werden nach wie vor natürlich nicht nur als Lückenfüller in den Sommerpausen agieren, sondern das Spin-off läuft weiter. Mhm. Und der andere zweite Freitag, mit dem wir uns mit den Bastarden abwechseln, das wird wiederum eine Bewegt-Banausen-Episode. Aber keine klassische mit Lee und mir, sondern ihr kennt das vielleicht, die Älteren und euch hier von euren Eltern, wenn die in den 70er Jahren so sagen, wir gehen jetzt zu einer Party und da werden so Autoschlüssel in so eine Salatschüssel gelegt. Und dann wird er so fleißig durchgemischt. So wird das hier auch passieren, weil wir sind zu viert. Dave, Dennis, Lee und ich. Und jeden zweiten Freitag kommt eine Episode im gemischten Doppel.
Muss vielleicht doch mal auf so eine malle Party kommen.
Jetzt bist du intrigued, ja.
Ja.
Also freitags Lee und Dave oder ich und Dave oder Lee und Dennis oder ich und Dennis. Also wir werden versuchen natürlich dann immer, dass entweder Lee oder ich, einer von uns beiden da ist. Mhm. Aber es kann durchaus mal passieren, dass Lee und ich mal eine Freitagsepisode machen, je nach Befinden oder Zeit, oder dass die Bastarde mal eine Bewegt-Banausen-Episode am Freitag bringen. Mhm. Aber so haben wir ein bisschen mehr Freizeit, haben wieder mehr Luft, irgendwelche Filme nachzuholen, und wir haben uns so ein bisschen an das Pensum gewöhnt. Da müssen wir nicht wieder jede Woche drei Episoden aufnehmen, sondern so haben wir das ein bisschen aufgeteilt, und zu viert ist das einfacher, das Ganze ein bisschen aufzuteilen.
Ja, ich glaube, das wird gut.
Ich denke auch, das wird gut. Davon wiederum profitieren unsere Supporterschaft bei Patreon und Steady. Weil es kann ja sein, dadurch, dass wir nur, dass du und ich nur eine Freitagsepisode im Monat quasi haben, neben zwei Bastard-Episoden, dass die dann jetzt in den Ferien ein bisschen fetter sein könnten unter Umständen. Und da mal der eine oder andere Film, der trotzdem geguckt worden ist, rezensiert wird. Also so die Episoden, wo wir so zwei Filme bringen, das wird wahrscheinlich eher seltener. Wollen wir nicht ausschließen. Alles kann, nichts muss.
Naja. Eben, also nur weil wir weniger Episoden aufnehmen, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass wir dann auch weniger geguckt haben.
Richtig, das ist es. Und die davon profitieren, sind natürlich diejenigen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Ihr seid uns natürlich nach wie vor ganz wichtig.
Tja.
Ja, das ist der Plan. Also dienstags Bewegt-Banausen, freitags Bastarde im Wechsel mit Bewegt-Banausen mit wechselnden Hosts.
Klingt kompliziert, das ist es unter Umständen auch, aber ich bin sehr froh, dass du das erklärt hast.
Ja?
Ich glaube, das war sehr verständlich.
Ich denke auch, man wird es mitbekommen haben, und ich denke, ihr versteht, in welche Richtung das geht. Ja, und bei uns sind ein paar Auftragsfilme wieder reingeflattert, weil jetzt ist wieder Business as usual, und wir haben uns mal die Auftragsfilme für den nächsten Monat eingesammelt, aber haben schon gesagt, wir wollen uns mal ein bisschen hier aufwärmen, weißt du, wie beim Aerobic, dass wir uns da ein bisschen schon mal stretchen und ein bisschen warm machen.
Ja.
Bringen wir heute schon den ersten Auftragsfilm und haben nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht schon im September den einen oder anderen besprechen.
Mhm.
Und Lee wird euch jetzt mal erzählen, was da bisher reingeflattert ist. Ein paar fehlen noch. Also hier Marci, Nils und Co. Ihr könnt da gerne noch euren Auftragsfilm rüberschieben. Die kommen natürlich dann auch im Oktober, aber die wir schon eingesammelt haben, da bringen wir vielleicht den einen oder anderen schon demnächst.
Ja, und die lese ich jetzt mal vor. Mr. Pink hat uns The Plague Dogs aufgetragen aus dem Jahr 82. Mhm. Das ist, meine ich, von dem Herrn, von dem auch Watch Blau
ja.
stammt.
Die Hunde
auf
sind los.
Deutsch, heißt die Hunde Deutsch, sind ja. los, ja. Und von Atom Bomb gibt's den Film, über den wir heute schon sprechen. Mhm. Das ist der erste Teil von Chucky. Child's Play im Original.
Ja, ein großes Horror-Franchise, wo wir bis jetzt noch keinen...
noch gar nichts, ne?
Noch gar nichts besprochen
haben. Naja, ist krass. Im Gegensatz zum nächsten Film, weil Erik hat uns den zweiten Teil passenderweise von Freitag der 13. aufgetragen, weil über den ersten haben wir ja hier schon gesprochen. Das Geilste ist, Alter, Fepse ist gleich, hat in die gleiche Kerbe gehauen und hat uns Chucky 2 aufgetragen. Also
das hatten wir noch nicht, ja.
Direkt das Sequel gibt es dann irgendwann demnächst. So, so wie ich dich kenne, ist das dann wahrscheinlich der letzte Auftragsfilm, den wir bringen, damit das nicht zu nah jetzt am ersten Teil ist.
Wäre cool, zumal wir ja im Oktober ja Halloween haben, dann wäre es natürlich... Wäre es natürlich sehr themenverwandt, wenn wir Chucky so Richtung Halloween bringen könnten, den zweiten Teil.
Mhm.
Aber gucken wir mal, ja, wäre schon, wird wahrscheinlich nicht der nächste Auftragsfilm werden.
Gut, du hast kein Double Feature gemacht. Kann ich daraus entnehmen. Ja, und Mr. Yoshimitsu hat uns...
Du hast schon alle Auftragsfilme gesehen, die da auf der Liste draufstehen, oder?
Nee.
Auch das nicht.
Aber hätte ja sein können, dass du, wenn du irgendwie als Chucky geguckt hast, weil wir ja heute über den sprechen, dass du dann vielleicht tierisch Bock hattest, gleich den zweiten zu gucken. Aber sehr, also... Würde gegen deinen Naturell sprechen, glaube ich. So.
Ich war schon überfordert, weil ich von Only Murders in the Building jetzt endlich mal die erste Staffel geguckt habe, und zwar die 9. Folge, und dann gesagt habe, komm, guck mal die 10. Folge gleich hinterher.
Nein!
Ja, guck mal die 10. Folge auch nochmal, dann hast du die Staffel durch.
Alter!
Habe ich beide hintereinander geguckt.
Oh, fuck, ey.
Das ist schon...
Zwei Serienepisoden hintereinander?
Mindblowing.
Puh. Wow, ja. Alter. Okay.
Also
welche Staffel hast du jetzt abgeschlossen?
Die erste.
Ach so, okay.
Das war die erste. Ich habe wirklich alle zwei Monate eine Episode geguckt.
Ja, da kommen pro Staffel echt Leute dazu, da schnallst du ab, ne?
Ja, Sean Levy habe ich jetzt gesehen, oder? Ist es die aktuelle? Nicht Sean Levy, ja, Eugene Levy heißt er, oder?
Ja, genau. Ja, wobei, also der ist ja noch das kleinere Licht. Ich finde es halt so krass, dass die ja seit Staffel 3 Meryl Streep dabei haben.
Ach so, die ist seitdem dabei, okay.
Ja, glaub, ja, wobei, also sie haben es groß angekündigt, dass sie in der vierten noch dabei ist. Mhm. Ich bin auf dem aktuellen Stand und bisher hatte sie original eine Szene. Also,
okay.
Ich glaube, die werben da schon auch gezielt damit, aber es ist schon krass. Also Paul Rudd war ja auch dabei und so. Die haben echt immer ein ordentliches Line-up.
Mhm.
Ja, und ich finde, die wird von Staffel zu Staffel besser. Echt eine coole Serie.
Ich hoffe.
Ah, okay.
So, für mich kein Highlight bisher, aber gut, erzähl was.
Echt nicht?
Nee.
Wow, okay.
Bin damit nicht so warm geworden, weiß nicht. Ich finde sie ganz witzig. Also ich fand Jane Lynch sensationell.
Die ist auch echt geil.
Als Stuntfrau, die ihrer Zeit voraus war. Aber
was die immer für Geschichten erzählt.
Ja, wie gesagt, vereinzelt war es ganz witzig, aber zwischendurch war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie ist es ganz amüsant, aber nicht so richtig cool.
Mhm.
Aber okay.
Krass, ey. Ich finde, da steckt so viel Herz drin, das merkt man total, finde ich, bei der Serie.
Weiß nicht, mich zeigt die nicht so hundertprozentig. Obwohl... Also der Reveal und der Twist, worum es jetzt letztendlich geht und wer es letztendlich war, war schon ganz nett.
Hm.
Den fand ich schon ganz cool.
Ja, ich finde halt auch immer nach wie vor die Dynamik, ne, so mit Steve Martin und Martin Short, das halt schon funktioniert echt gut.
Das stimmt.
So, ich erzähl's mal, was Mr. Yoshimitsu uns für einen wilden Film aufgetragen hat. Das ist nämlich, ist ein deutscher Film, ne? Oder ist er österreichisch?
Das weiß ich gar nicht.
Xaver und sein außerirdischer Freund. Aus dem Jahr 85. Das kann nur gut werden.
Klingt nach einem Arthouse-Drama.
Von Zero Famous gab's Stung. Sie werden dich stechen.
Mhm.
Alter, der Name. Dennis hat uns eine ganze Nacht aufgetragen. Also so heißt der Film. Im
Zum Glück.
Original Tout Inui aus dem Jahr 82.
Mhm.
Das klingt eher nach Arthouse.
Ja, das klingt ein bisschen nach Arthouse, das stimmt.
Von Jens gab's ein Klassiker, oder für mich auf jeden Fall ein großes Ding auf der Lückenliste.
Ja, endlich.
Die Nacht des Jägers, ja, Night endlich. Of the Hunter. Ohne Scheiße, den will ich schon wirklich lange sehen. Sehr geil. So, und von Markus gab's The Business aus dem Jahr 2005.
Ja, beide Filme von Markus und von Jens, Losfilme als Auftragsfilme aufgewertet. Das könnt ihr auch machen, wenn euch die Ziehung zu lange dauert und dann sagen, komm, ich nehme jetzt mein Losfilm, mach einen Auftragsfilm raus.
Ja, klar, ist eine Option, weil im Lostopf, was hast du neulich gezählt? Wie viele waren das?
Ja, es geht Richtung 800 Lose auf jeden Fall.
Ja, eben. Also deswegen ist mittlerweile schon mit recht viel Glück verbunden, da gezogen zu werden.
Mhm.
Dennis der Dritte hat uns, das ist ja auch schon fast ein Klassiker, Jagd auf Roter Oktober aufgetragen.
Ja, geil.
Ja, und von Jan gibt es einen recht aktuellen Film. Boy Kills World.
Yes.
Heißt der.
Ja.
So. Das sind die aktuellen Auftragsfilme für September/Oktober. Wir haben uns das ja ein bisschen offen gehalten.
Ja, wie gesagt, alle sind noch nicht eingetrudelt. Kommen noch ein paar dazu, aber da könnt ihr euch erstmal drauf einstellen. Und ihr dürft uns bei Patreon und Steady gerne supporten, diejenigen, die es nicht tun. Weil da habt ihr nämlich Tabelleneinsicht und da steht, wann welcher Film denn auch rezensiert wird, wenn wir es abgesprochen haben.
Mhm.
Da könnt ihr besagte Lose reinschmeißen, eins pro Monat, wo wir dann immer wieder welche ziehen, zum Beispiel in dieser Episode. Und es gibt Sonderepisoden jeden Sonntag. Zusätzlich zu den Dienstagsepisoden und zu den Freitagsepisoden bringen wir jeden Sonntag eine Episode exklusiv für die Supporterschaft. Und im höchsten Paket dürft ihr Auftragsfilme auftragen. Und da sind natürlich alle Pakete, die da drunter sind, auch mit inbegriffen. Das heißt, für 15 Euro Auftragsmacht könnt ihr Lose reinschmeißen, könnt ihr die Episoden hören und habt Tabelleneinsicht. Also alles. Das volle Paket.
Ja.
Und wenn ihr wollt, kriegt ihr auch eine Erwähnung in den Shownotes, wenn ihr es jetzt unbedingt, wenn ihr unbedingt darauf Wert legt. Also können wir das auch gerne machen.
Ich fange nicht an, Shownotes zu schreiben. Das darfst du dann machen.
Dennis, ach, der ist ja kein Azubi mehr. Der hat den Azubi-Titel abgelegt.
Verdammte Axt.
Müssen wir jetzt alles selber machen, weil er ist kein Azubi mehr.
Wir brauchen einen neuen Praktikanten einfach.
Ja, wir brauchen einen neuen Praktikanten.
Ja. Mal den, gucken. Vielleicht muss Dennis den einfach stellen.
Dennis muss einen neuen Praktikanten besorgen. Ja, wenn er sich schon den Titel abgestoßen hat, dann muss er auch einen neuen holen.
Ja.
So, was wir jetzt noch machen, wir haben ja regulär immer diese zwei Lose im Monat, die wir ziehen. Und wir ziehen nämlich auch mal zwischendurch jeweils 10 Lose aus dem Lostopf, also insgesamt 20. Die wir dann,
so verrückt,
Alter, wir sind so verrückt,
unglaublich.
Die wir dann nicht innerhalb eines Monats rezensieren, also zumindest wäre das auf jeden Fall sehr schnell. Aber wenn wir halt Bock drauf haben oder wenn wir halt
Challenge accepted
in der nächsten Episode, die einfach mal. Ich habe 10 Filme.
Ja, genau, so machen wir das.
Ja, let's do this und gucken wir mal, ob wir da den einen oder anderen Tausch bei haben und wir werden jetzt mal hier versuchen, verschiedene Menschen aus der Supporterschaft glücklich zu machen und dann greifen wir an die Lostrommel und dann gucken wir, was unsere aktuellen 20 Lose so sind.
Hast du ein Wunschkonzept? Zieh ich für dich? Ziehst du für dich selbst? Wie machen wir das?
Ich bin da völlig offen. Ich weiß, ich bin Pflegeleiter.
Wie wär's denn im Wechsel? Ich ziehe jetzt 10 Lose, abwechselnd für dich und für mich. Und du machst dann das Gleiche.
Okay.
Klingt begeistert. So machen wir's.
Nee, ich überlege gerade, wie du das, wie du, also trennst du die jetzt voneinander oder? Ich versuche gerade durchs System durchzusteigen.
Ja, guck mal, ganz wild. Ich greife in die Box, zieh ein Los raus.
Ja.
Mach das jetzt auf.
Ist das jetzt für dich oder für mich?
Das ist für dich.
Das ist für mich.
Ja. Okay. Guck, was draufsteht. Lies das vor. Von Markus. The Yes Man Fixed the World. Den haben wir schon gesehen. Ah nee, das ist das Sequel, ne?
Das ist das Sequel, ja.
Okay. So, dann ist das für dich. Dann legen wir den jetzt hier zu dir rüber. Und jetzt zieh ich einen für mich.
Okay.
Und das mache ich jetzt insgesamt 10 Mal.
Ah, ich verstehe. Okay. Nee, ich dachte, du ziehst immer 10 raus und packst sie dann auf 2 Häufchen. Das eine Häufchen für mich und das andere Häufchen für mich.
Als Pokerspieler wäre dir das wahrscheinlich lieber, ne?
Da kann man shuffeln.
Genau.
Oh. Was hast du für dich gezogen?
Ich habe ein schönes Los für mich gezogen von Dulle. Walk the Line.
Walk the Line für Dulle. Oh, eins der großen Lücken bei den Bewegtbildern.
Ja. Geil.
Ich biete dir jetzt schon The Yes Man Fix the World gegen Walk the Line an. Ist das ein potenzieller Tausch?
It's so boring.
Markus sagte, dass das Sequel tatsächlich besser ist als das
Original. Ja, deswegen ist der nächste Film auch gleich von Markus für dich.
Oh.
Nämlich Wonderland.
Ah, das ist ein geiler Film.
Ist das das George Clooney-Ding?
Nee, Wonderland ist ein Film über John Holmes, über den Pornodarsteller. Der wird von Val Kilmer gespielt in dem Film.
Ah.
Der ist super. Den mag ich.
Ja, okay, den kenne ich noch nicht. Dann gucke ich den unter Umständen mit.
Tja, dann haben wir hier einen potenziellen Tausch eventuell. Gucken wir mal.
Ja gut, Walk the Line kennst du ja auch schon, ne?
Nee, aber es gibt ja vielleicht Filme, die ich nicht kenne. Und dann würde ich Wonderland eventuell abgeben. Gucken wir mal.
So, das nächste Los kommt von Sylo und der Film heißt Godland.
Godland für Sylo. Cool.
Der ist dann für mich.
Grüße dahin.
So, jetzt haben wir 4. Next up von Jens. Onibaba, die Töterinnen.
Oh,
das klingt ja vielversprechend.
Onibaba, die Töterin für Jens. Schönen Gruß. 6,23 reingeworfen. Interessant.
Okay, also auch schon eine Weile. So, das nächste Los für mich. Von Snake, The Spacewalker.
Okay.
Weißt du, was das ist?
Ist das der mit Adam Sandler? Hieß der so? Weil er den Astronauten spielt?
Ach.
Kann das sein?
Das
ich bin mir nicht sicher,
ja,
aber da klingelt so ein bisschen.
Das könnte sein, ja, okay. So, nächster für dich. Kommt von Fepse und heißt Chatos Land.
Chatos Land, Charles Bronson als Native American.
Oh fuck.
Januar 24, sehr gut. Habe ich zu Hause.
Ach, okay. Und kennst du offenbar schon, oder?
Habe ich schon mal gesehen, ja.
So, für mich gibt's von Andy der teuflische Mr. Frost.
Okay. Der türkische Mr. Frost für Andi.
Das ist geil, das ist schon ein bisschen wie Geschenke aufmachen.
Ja, ein bisschen, oder? Das ist oder? Wie Weihnachten.
Ja. So.
Weihnachten mal kommt's gucken. Early.
Das aktuell letzte für dich von Classic Dave, die Reise ins Ich.
Oh, jetzt habe ich auch mal einen Klassiker. Schön, lange nicht gesehen.
So.
Den Classic Dave. Nein, den Film natürlich.
Jetzt muss ich mal kurz ein Sample drücken. Everybody love everybody!
Jetzt muss ein Will Ferrell-Film kommen.
Ja, wäre schön, ne? Aber ja. Ich glaube, wir haben gar keine Will Ferrell-Filme in Lust auf. Von Adrian Somewhere. Ach. Aus dem Jahr 2010.
Na, das passt aber gut, Alter. Das ist die Sofia Coppola-Lücke, die,
sagen,
die, die,
das die ist
du hast.
Ich wollte gerade
sagen, das ist geil, ey. Dass du den auch hast, das ist super.
Sehr gut.
Grüße an Adrian, schön.
Perfekt, ja, den kenne ich noch nicht.
Das waren deine 10 Lose, da sind noch ein paar Supporter dabei, die glücklich gestellt werden.
Nee, aktuell sind es, achso, meine 10, meinst du mit die 10, die ich gezogen habe?
Die 10, die du gezogen hast.
Ja, ja. So, jetzt musst du das ähnlich gut anstellen.
Okay, ich versuche das so professionell wie möglich zu machen. Der ist jetzt für dich.
Richtig.
Gut, dann guckst du, Alter, okay, das ist wie abgesprochen. Dazed and Confused.
Ach, perfekt.
Von Dennis.
Das ist geil, ey.
Ja.
Sehr schön. Ja.
Noch eine Lücke.
Treue HörerInnen wissen, der fehlt mir. Und ich habe in der Filmografie von diesem Herrn schon echt einiges geguckt. Aber das ist so ein bisschen der, mit dem alles losging und ausgerechnet, der fehlt mir.
Das passt doch gut.
Wunderbar passt das.
Okay, ich habe einen sehr geilen Film gezogen. Severance für unseren Kumpel Trucker Dave. Mhm. Immer noch seit fast Tag 1 in der Supporterschaft. Also schönen Gruß dahin.
Ja, Mann.
Den mag ich sehr aus dem Jahr 2007.
Ich überlege gerade, ob ich den kenne.
Den kennst du, glaube ich, nicht. Ich habe mal ab und zu mal drüber erzählt, dass der sich so lustig macht über andere Horrorfilme und so. Und ist ja ein britischer Film. Ich mag den sehr.
Okay, nee, dann kenne ich den nicht.
Vielleicht können wir den mal.
Ja.
Können wir mal gucken. Ich habe den schon zweimal gesehen, glaube ich. Und ich mag den aber trotzdem. Ich gucke den auch immer. Ich gucke den auch nochmal. So, das nächste Los ist für dich. New World. Zwischen den Fronten. Für Kürschert. Mhm. Im Mai 23 reingeworfen. Kann ich jetzt nicht zuordnen erstmal.
Ich auch nicht.
Aber
das
Grüße.
Ist aber schon mal gut, weil das ist natürlich tausendmal besser, als wenn es dann ein Film ist, den man schon oft gesehen hat.
Ja, Grüße an Kürschert. Das nächste Los ist für mich und ist von Marcy. Oh, auch was Großes. Birdman.
Okay.
Wir sparen uns jetzt den ganzen Titel. Ja. 6,23 reingeworfen.
Sehr schön.
Da kommt ein Rewatch nach dem Kino.
Ach, seitdem hast du den nicht nochmal gesehen? Ja, dann ist es doch gut, dass der bei dir gelandet ist, weil ich glaube, ich habe den danach, wollte ich den nämlich echt noch ein paar Mal sehen und habe das auch gemacht. So, ich fand den schwer faszinierend.
Hast ihn ein paar Mal sogar gesehen? Mhm. Okay. Dann bin ich gespannt. Du darfst sie angucken. Ziemlicher Klassiker und ziemlich frisch. 6,24 reingeworfen für unsere Kumpel Jens. Point Blank. Aus dem Jahr 1967.
Ach, jetzt ist natürlich...
Lee Marvin.
Ach so. Sehr gut. Okay.
Was wolltest du sagen?
Nee, alles gut. Das passt, weil den kenne ich nicht.
Sehr gut.
Glaube ich zumindest.
Muss ich gucken. So, was habe ich hier noch? Macht es los für mich. Grüße gehen raus an Schwaben-Andi. Er hat mir ein... Louis de Finesse-Film reingeworfen, nämlich Hasch mich, ich bin der Mörder. Den habe ich tatsächlich schon sehr oft in meiner Kindheit gesehen.
Ich auch.
Februar 24, freue ich mich sehr drauf. Insofern.
Voll gut hier.
Classic. Sehr geil. Grüße an Schwaben, Andi. Den hatten wir ja noch nicht bei der Ziehung. Sehr, sehr geil. So, jetzt ganz unten aus dem Grund habe ich das nächste Los rausgefischt. Und das geht an Lee. Grüße an Sarah.
Geil.
Der Kuh. Le Cassé. Mhm. 1971.
Sehr schön. Geil, ich habe noch keine Supporter in doppelt.
Gut.
Du auch nicht, ne?
Nee, ich auch nicht.
Doch, Markus hast du.
Ach ja, stimmt, Markus habe ich zweimal, ja. Richtig. Mal gucken, wer jetzt glücklich gestellt wird. Das nächste Los. Oh, den haben wir nicht. Geht an Nils. Mhm. Nämlich Ginger Snaps heißt der Film, ist aus dem Jahr 2000. März 24 reingeworfen. Sagt mir nichts.
War der jetzt nicht für mich?
Ach, das war für dich? Was habe ich gerade gezogen? Ach ja, ich habe gerade Hasch mich, ich bin der Mörder gezogen.
Ja. Ich habe jetzt 9, das wäre dann mein 10.
Nee, ich habe gerade Laku für Sarah gezogen, das war das letzte.
Ah ja, du hast recht.
Also ist Ginger Snaps für mich.
Ja, okay.
3, 5, 8, 9, okay. Du hast jetzt...
Jetzt kommt das letzte, ich habe auch 9.
Okay, dann 1 für dich und 1 für mich und dann sind wir durch mit dieser Ziehung. Mhm. Und dann gucken wir wegen potenziellen Tauschfilmen. So, dein letztes Los ist für Kitty. Schönen Gruß. Animationsspaß. Megamind.
Ach, geil. Ist ja doch ein Will Ferrell-Film, Alter.
Tatsache. Siehst du, wir haben einen Will Ferrell-Film gefunden. Geil. Das hätten wir uns abgesprochen.
Ist ja cool. So viel zu. Es sind keine Filme mit ihm im Lostopf.
Ja.
Großartig.
So, einer für mich. Ich mochte ihn ja gerne. Ich fand ihn ganz witzig.
Megamind?
Ja.
Ja, ich auch.
Ah, der hat uns noch gefehlt. Das und auch noch eine Lücke schlecht. Von mir. Alessandro.
Ach,
schöne Grüße
schön.
An Cinema Volante, Alessandro. Barton Fink.
Fehlt mir auch. Miese also da musst du auf jeden Fall Bescheid sagen, weil muss ich mitgucken.
Okay, klar. Wie immer markieren wir dann in unserer Organisations-App, weil bei uns ist alles schwer durchstrukturiert und organisiert. Wir wissen es von allem Bescheid.
Ja, genau. Kompletter Überblick, 24/7.
So sieht's aus. Wir werden natürlich markieren, welche Filme der andere noch nachgucken will. Gibt es denn irgendwelche potenziellen Filme, die du loswerden willst oder würdest?
Naja, es gibt jetzt aktuell sogar nur zwei Filme, die ich halt schon gesehen habe. Und das ist Walk the Line und Megamind.
Bei mir ist es Wonderland,
sind halt die einzigen, Birdman. Die für einen Tausch in Frage kommen. Weil ich will ja jetzt nichts tauschen, von dem ich nicht weiß, was es ist.
Okay, bei mir sind es ganze 6 Filme, die ich schon gesehen habe.
Wow. Ja, willst du irgendwas davon
wissen? Was war das? Megamind und?
Megamind und Walk the Line. Wobei eben Walk the Line habe ich zwar auch schon 2-3 Mal gesehen, aber lohnt sich natürlich immer wieder, auch wenn das halt ein ziemliches Epos ist. Ne, der geht ja auch irgendwie.
Ja, aber den habe ich schon, also ich habe ihn auch nur einmal gesehen und das ist halt auch schon lange her. Insofern würde ich den schon gerne gucken, wenn du den mehrmals kennst.
Ja, den habe ich schon auch.
Aber du wirst wahrscheinlich nicht der Yes Man gegen The Walk the Line tauschen, sondern du wirst wahrscheinlich dann schon gute Ware haben.
Ja, gerne und auch potenziell eben was ich noch nicht kenne.
Was hältst du von Wonderland? Ist ein geiler Film.
Ja, nehme ich.
Mit Kate Bosworth. Machen wir den?
Ja.
Dann machst du Wonderland und ich mach Walk the Line. Und wenn du willst, kannst du den natürlich auch mitgucken. Dann sage ich dir Bescheid, wann ich den schaue.
Okay, Megamind hätte ich noch, aber da hast du ja gesagt, kennst du auch schon, brauchst du nicht nochmal sehen.
Nee, Megamind kenne ich auch schon, ja genau, insofern.
Alright. Ja, geil.
Ja, und dann sprechen wir uns natürlich ab, dass der andere vielleicht den ein oder anderen mitguckt, wenn er da kommt. Und die werden wir dann irgendwo mal einstreuen in der nächsten Zeit.
Ja.
Wenn wir Bock haben, entweder in Support-Episoden oder in regulären Episoden. Gucken wir mal, sehr geil. Freue mich. Cool, haben wir Lust auf ein bisschen gelehrt und ein paar SupporterInnen glücklich gemacht.
Ich finde es vor allem echt cool, dass da wirklich einige Filme mit bei sind, von denen ich keine Ahnung habe, was es ist.
Ja. Das ist ja immer die Wundertüte des Lusttopfes.
I am getting very positive signals.
Das kann nur gut werden.
Absolut. Ziehen wir denn, wenn jetzt zum Beispiel die letzte Episode auf einen Freitag fällt und du machst jetzt mit Dennis zum Beispiel eine Episode, ziehst du dann mit Dennis die Lose für den nächsten Monat?
Ja, muss ich ja wahrscheinlich fast, ne? Dann oder wir warten wir halt bis Anfang des Monats, wenn du wieder da bist.
Naja, also wir können es in der letzten Episode machen, wenn wir beide da sind, aber wir können es natürlich auch so machen, dass dann halt Dave oder Dennis mitziehen. Das wäre ja auch kein Thema. Dann muss einer von den beiden halt die Glücksfee spielen.
Ja, ja eben.
Haben wir uns noch nicht abgesprochen.
Nee, ist ja Latte.
Ist ja Latte, genau. Irgendwas fliegt jedenfalls aus dem Lostopf für euch und wird rezensiert. Das ist ja das Wichtige.
Ja.
So, haben wir jetzt den administrativen Teil geklärt?
Ich würde sagen, ja.
Ich würde auch sagen, damit sind wir durch. Insofern können wir in die Filmrezension übergehen.
Gehen wir in die Vollen. Du Gehen fängst an. Vollen. Haben wir beschlossen?
Ja.
Und ich bin sehr gespannt. Wir haben ja jeder 2 Projekte heute und dann haben wir den gemeinsamen Auftragsfilm, wie angekündigt.
Richtig.
Und jetzt erstmal du.
Das ist das Line-Up. Ja, ich habe mir schon überlegt, irgendwas Besonderes mitzunehmen jetzt für die Comeback-Episode. Und nachdem wir jetzt 3 Monate hier weg waren vom Bildschirm und blau gemacht haben, habe ich mir gedacht, okay, ich muss schon irgendwas Besonderes muss ich schon bringen jetzt für die Comeback-Episode und habe mich entschieden für einen Film aus einem riesigen Franchise, wo ich noch 0 Berührungspunkte hatte und wo ich das komplett an mir vorbeigegangen ist in den letzten 25 Jahren.
Das gibt es.
Das gibt es tatsächlich. Und jetzt habe ich mir den ersten Teil dieses Franchises angeguckt und
oh fuck, ich weiß es.
Hab's angekickt. Sag es.
Fast and Furious.
The Fast and the Furious.
Oh.
Es ist soweit. Aus dem Jahr 2001. Ich glaube, das Einzige, was wir in der Richtung gemacht haben, ist, du hast mal Hobbs & Shaw gebracht, oder dieses Spin-Off.
Ja.
Insgesamt ist das Franchise mittlerweile bei 10 Filmen und einem Spin-Off. Und bis jetzt haben wir nur über das Spin-Off geredet. Und jetzt kommt von mir der erste Teil aus dem Jahr 2001. Wohlgemerkt eine Erstsichtung von The Fast and the Furious.
Alter, als du angekündigt hast, dass irgendwie was Besonderes, was Großes sein wird und dass es das irgendwie braucht oder dass das nur standesgemäß wäre für so nach der Pause jetzt wieder eine Episode für irgendwie alle zu machen, dann kommst du mit dem an, Alter. Ich dachte sonst was, ey.
Digga, wir haben 360 Episoden gemacht. Wir haben noch nicht über The Fast and Furious geredet. So, das findest du nicht groß? ein Franchise, was jeder kennt, was 10 Teile nach sich gezogen
hat. Ja, aber das hat halt schon auch seinen Grund, dass wir das beide größtenteils ignoriert haben bis heute.
Nein, hat es nicht.
Okay, jetzt 10 Punkte incoming.
Es ist einfach ein Film, ja, man muss sich auch mal die leckerste Torte bis zum Ende aufsparen, ja. Mhm. Nein, es ist natürlich ein Film, den jeder kennt, deswegen wollte ich mal was Bekanntes bringen jetzt im Comeback.
Ja, das ist
und zudem ist es was Besonderes, dass Guest jetzt zum ersten Mal Fast and Furious gesehen hat. Das ist ja schon alleine der Kick.
Ja gut, das funktioniert natürlich primär für die Leute, die uns noch nicht kennen. Die uns schon kennen, weil alle anderen, die
wissen. Du redest ja immer noch von diesen drei Fans, die Dave und Dennis jetzt angestellt haben.
Auch die sind mir wichtig.
Ich merke schon, aber du scheinst ja speziell auf die jetzt zuzustricken hier, unser System.
Das ist halt so geil, wenn man jetzt aber scheiß auf alle anderen. Die drei, um die geht's mir
um
jetzt.
Um die geht's jetzt, ja. Die, ja, die uns 5 Jahre zuvor gehört haben, scheißegal. Sondern für euch erklären wir jetzt alles, warum, was, wie funktioniert.
Ja, okay.
Ja, müsst ihr nachhören, die anderen Episoden. Wo ist das Problem?
Digga, bringst du halt Fast and Furious. Off to kind of a weird
start. Ja, ich bringe The Fast and Furious hier als Comeback-Film und als ersten Film nach der Sommerpause. Vom Regisseur Rob Cohen, der schon den Film Daylight inszeniert hat. Oder Dragon, die Bruce Lee-Story. Oder Triple X. Mit Vin Diesel. Ich musste mir auch so auf die Zunge beißen, als du Vin Diesel-Film in der letzten Supporter-Episode gebracht hast. Und ich nur, da hatte ich ja Fast and Furious schon gesehen.
Ach so.
Den Tag zuvor und dachte so, Alter, okay, und du erzählst mir Vin Diesel und dass ja Frauen den damals sexy fanden und so. Und du hast jetzt einen Vin Diesel-Film mitgebracht und ich denke mir so, Alter, ja, ich habe auch einen Vin Diesel-Film gesehen. Wie geil ist das denn?
Aber naja, ich mir ganz ehrlich, Triple X, das war ja fast schon so ein bisschen Guilty Pleasure für mich damals. Ich mochte den irgendwie.
Fandst du gut?
Naja, gut.
Guilty Pleasure.
Okay. Das hat halt geballert, Alter. Irgendwie war das zumindest mal, also was das Production Value angeht, halt fett.
Das ist das Pendant zu den Filmen, wo du damals gesagt hast, naja, so eine Filme wollte ich damals nicht sehen, weil ich war jetzt nicht in dem, ich war damals so in einer Phase, wo ich gesagt habe, ich gucke mir jetzt keinen Fellini an oder so hin und her. Und das waren so, oder wo du halt so cool warst für bestimmte Filme.
Ja, klar.
Und das ist halt das Pendant dazu. Das sind halt die Filme, die du damals halt gesehen hast, wo du gesagt hast, das sind genau die Filme, wo ich die anderen nicht gesehen habe. Hast du auch das Sequel gesehen mit Ice Cube?
Ja.
Den habe ich sogar im Kino gesehen, ne? Das weiß ich noch. Da bin ich ins Kino gerannt und habe den gesehen, ne? Voll krass.
Ich glaube, das war bei uns sogar ein Sneak-Film.
Okay.
Kann das sein? Keine Ahnung. Ja, aber den habe ich auch gesehen.
Ja, also dein Namensvetter Ken Lee schrieb für das Magazin Racer X einen Artikel über illegale Autorennen. Und diese Story wiederum adaptierten drei Drehbuchautoren, Gary Scott Thompson, Eric Berquist und David Ayer. Ja, tatsächlich der David Ayer, der Regisseur von End of Watch und Fury und Suicide Squad und zuletzt hat er Beekeeper gemacht. Der war einer der drei Drehbuchautoren, die das Drehbuch zu The Fast and Furious geschrieben haben.
Absurd, ne? Wenn man bedenkt, dass es tatsächlich eine Art Vorlage gibt zu Fast and
Furious. Ja gut, ein Artikel in einem Automagazin, aber ja, klar, es ist, also mich würde mehr überraschen, wenn das so ein Bestseller war, so, weißt du, der jetzt irgendwie
ja, ja, gut, ja,
auf diesen Bestsellerlisten waren und was hier Tantchen im Urlaub gelesen
klar,
hat.
Das wäre komisch, ja.
Das wäre auf jeden Fall strange. So, ja, Story.
Dominic da macht er jetzt schon.
Also Dominic Toretto und seine Gang haben als Fassade so ein Diner, so ein kleines, was nicht besonders gut besucht ist. Da arbeitet Doms Schwester Mia auch an der Bar und die richtige Kohle kommt jedoch aus waghalsigen Raubüberfällen auf Trucks, wohlgemerkt während der Fahrt. Das heißt, wir haben es mit sehr krassen FahrerInnen zu tun, die hier in diesem Film eine Rolle spielen. Und diese Skills als Autopiloten sorgen dafür, dass sie zu absoluten Stars der lokalen illegalen Rennszene in Los Angeles aufgestiegen sind und dass alle die quasi kennen. Brian O'Connor ist so ein jungscher Typ und der will unbedingt dazugehören. Der hängt halt jeden Tag in diesem Diner rum, baggert Doms Schwester an und legt sich halt beim Rennen mit seiner Karre halt mit dieser besagten Truppe an und versucht so ein bisschen seinen Fuß in der Tür zu landen. Irgendwann sprengen die Cops dann das Rennen, alle verpissen sich und Dominic wird ausgerechnet von diesem Brian gerettet, den alle so ein bisschen auf dem Kieker haben, weil sie sagen so, ja, was will denn der Fremde hier und so. Und das ist der Einzige, der sich da traut, in diese Verfolgungsjagd zwischen den Bullen und Dominic da einzugreifen und ihn da mit dem Auto praktisch wegzuholen. Und insofern hat er so ein bisschen den Fuß in der Tür und so gewinnt er langsam das Vertrauen von Toretto. Und jetzt absolut mindblowing für mich, Brian O'Connor ist ein Undercover-Cop.
Nee.
Ja.
Hör mal auf.
Ja. Und seine Aufgabe ist eigentlich diese illegalen Diebstähle und das, was die Gang noch so links und rechts an kriminellen Machenschaften ausübt, praktisch aufzudecken und die ganze Bande hinter Schloss und Riegel zu bringen. Das ist der ursprüngliche Plan. Ja. Und dieser besagte Dom Toretto, also der Kopf dieser Gang, wird gespielt von Vin Diesel, wie schon gesagt. Und Brian O'Connor, der Undercover-Cop, wird gespielt von Paul Walker. Rest in peace. Das ist schon immer noch sehr absurd, dass dieser Typ bei einem Autounfall umgekommen ist, sehr jung, der Schauspieler. Mhm. Und ich finde es halt krass, weil du hast halt wirklich, was diesen Film umgibt, sind halt laufend irgendwelche Triggerwarnungen. Ob im Nachspann oder im Vorspann. Und es gab sogar so eine Triggerwarnung von Paul Walker selbst, der gesagt hat, ey, das sind alles Experten, die Autos fahren, macht keine illegalen Autorennen, bastelt nicht selbst an Autos rum, das sind alles Spezialisten, die das gelernt haben. Die Straßen wurden extra abgeriegelt und dies und das und fahrt nicht zu schnell und achtet auf den Verkehr und so. Und ist schon absurd, wenn du dir diese Kurzclips anguckst, wo Paul Walker halt in die Kamera redet und die Leute dann warnt, dass die halt vorsichtig fahren sollen. Und wenn du weißt, wie es geändert ist, ist es schon krass.
Ja klar, jetzt was ihn angeht, aber auf der anderen Seite kann man das natürlich auch gut nachvollziehen, dass die sich irgendwo in der Verantwortung sehen, solche Warnungen auszusprechen. Also wir haben es ja später dann bei Chucky, gab es ja ähnliche Themen, ne? Das ist ja immer wieder Thema, was so Nachahmung angeht von Dingen, die du halt in Filmen siehst und inwiefern die Filmemacher in der Verantwortung stehen.
Ja.
Insofern bei sowas, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass es das gibt weltweit und ich glaube, da sichern die sich wahrscheinlich schon clevererweise ab. Das
die berühmte Jackass-Warnung. Ja, natürlich, das kann nicht schaden auf jeden Fall, dass man das
sowas,
macht.
Also klar.
Ja, was aber nicht den einen oder anderen trotzdem abgehalten hat, dass dieser Film die Inspiration war für verschiedene waghalsige Geschichten, die Leute dann mit Autos angestellt haben. Warum dieses Franchise auch komplett an mir vorbeigegangen ist, ich bin ja nie so der große Autofan gewesen. Ich kenne mich auch mit Autos überhaupt nicht aus. Das ist ja ein Thema, so für mich ist das so ein, ist halt ein Teil, was mich so von A nach B bringt. So. Ja. Es muss halt bequem sein und ich muss Automatik fahren können. Und ich habe halt so, ich lege halt Wert auf bestimmte Sachen, aber er muss zum Beispiel nicht schnell sein. Ich lege keinen Wert darauf, wie viel PS der hat und so weiter und so fort. Das ist für mich also nicht wichtig. Und erst recht kenne ich mich nicht aus mit Autotypen. Insofern, mit Fast and Furious haben wir hier einen Film, der ist natürlich ein feuchter Traum für so einen Tuning-Nico aus Erfurt.
Klar.
Der freut sich. Also er kriegt eine feuchte Hose, wenn er sich diesen Film anguckt, weil du hast geile Karren, du hast geile Chicks, du hast Macho-Gehabe am laufenden Band, was mich übrigens sehr amüsiert hat, weil es gibt halt so eine Party von der Gang, weißt du, wo die sich so im Haus treffen und dann halt feiern, so über ihren letzten Raubzug. Und der eine macht halt so mit so einem Mädel rum und dann läuft halt Dom Toretto dabei vorbei an ihm und sagt so, nimm sie mal mit hoch ins Zimmer, du guckst ja auch an, was unter der Haube ist, bevor du ein Auto kaufst. Das ist dann der Spruch, weißt du, der Ratschlag. Von wegen so, jetzt zieh sie doch erstmal aus und guck doch erstmal, womit du hier rummachst und so, dachte ich auch so, okay, nice.
War da nicht Ja Rule auch noch mit bei?
Ja, wir haben in Nebenrollen haben wir noch, da war ich noch nicht fertig, genau, bei der Besetzung. Michelle Rodriguez ist noch in der Crew, Jordana Brewster spielt die besagte Schwester von Dom Toretto, die auch in der Bar arbeitet und das ist auch diejenige, die mit Paul Walker dann anwandelt. Ted Levine ist noch dabei, das ist der ermittelnde Inspektor, kennen wir auch aus Jurassic World und Co. Und Ja Rule spielt mit. Das ist ja auch so eine lange Geschichte im Fast and Furious Franchise, dass irgendwelche Rapper und Musiker, später wurden es ja Tyrese und Ludacris und so.
Ja, auch Luda immer noch, ne? Der ist schon auch echt groß geworden, soweit ich weiß, damit. Also für den hat das Ding richtig funktioniert.
Ja, da gibt es ja einige, die da die Fresse in die Kamera halten. Und natürlich ist das ein ziemlich modern geschnittener Soundtrack, der auch gut verkauft worden ist, weil du hast natürlich viel Hip-Hop drin, weißt du, viel zeitgemäße Musik. An einer Stelle läuft
tatsächlich... War nicht auch so Ruggathon-Gedöns?
Später, ja. Also da noch nicht, aber in den späteren Teilen auf jeden Fall. Aber hier ist auch so Marilyn Manson und so teilweise auch drin.
Ach,
an einer Stelle.
Okay.
Also.
Hey, ich habe ja den ersten tatsächlich dann damals mal gesehen. Fand das aber halt so lame, dass für mich klar war, ich brauche da keinen weiteren Teil von sehen, weil solange es dann nur um Autofahren geht, gibt mir das halt nichts.
Ach, wie krass. Okay, alles klar. Also ich habe jetzt deine Hobbs & Shaw Rezension noch nicht mehr zu 100% im Kopf. Das heißt, du hast nur den ersten gesehen und die Sequels gar nicht?
Nee.
Das ist ja krass. Weil ich dachte, du hast tatsächlich die Sequels auch noch gesehen.
Nö, weil ich fand den ersten ja boring.
Okay.
Und erst als das dann eben in solche Sphären kam, wo man anhand der Trailer schon gesehen hat, okay, das ist langsam, hat es nicht mehr wirklich viel mit Autofahren zu tun.
Die mussten das Ganze ja irgendwie toppen und steigern.
Ja, eben. Dann hat es halt, für mich wurde es dann über so potenzielle Schauwerte halt interessant. Aber deswegen sind, also auch Hobbs & Shaw war jetzt auch nicht geil.
Ja gut, die anderen habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon gehört, dass die irgendwann mal komplett ihre Rolle übertreiben und im letzten Teil sind die ja irgendwie in den Weltraum geflogen oder weiß ich was mit einem Auto.
Ah ja.
Über eine Sprungschanze. Nee, ich weiß nicht, wie die in den Weltraum geflogen sind, aber auch irgendwie mit Fallschirmen am Auto und...
Ja, da passieren halt dann irgendwann...
Es wurde komplett absurd. Ja. Aber teilweise finde ich es ja ganz witzig und amüsant und besonders unterhaltsam, wenn Sachen absurd sind. Und ich muss sagen, ich bin hier nicht ganz so abgeneigt aus diesem Film rausgegangen, weil ich hatte Spaß.
Okay.
Also Michelle Rodriguez und Jordana Brewster, muss man dazu sagen, die sind ja so die weiblichen Leads und auch die haben ihre Autoszenen, wo die halt auch zeigen, was sie können am Steuer. Mhm. Die beiden hatten in Real Life nicht mal einen Führerschein im Zeitpunkt des Drehs. Also das ist schon krass.
Okay.
Aber lass dich davon nicht täuschen, weil tatsächlich habe ich hier wenig CGI entdecken können, was ja immer das Problem ist bei Anfang 2000er Filmen. Mhm. Du hast natürlich so eine Szene, wo dann so ins Auto mit CGI halt gesprungen wird, weißt du, so in so einem
Kamerafahrt.
So eine Kamerafahrt quer durchs Auto, weißt du, wie die Zündung dann losgeht und so. Und wie Mutter dann diese Explosion stattfindet und so. Das sieht natürlich nicht mehr ganz so geil aus. Aber größtenteils, was die Stunts angeht, die Rennen, die Kollateralschäden und wenn das Auto sich dann überschlägt und so, das ist schon alles practical. Und
ja, eben, das sind ja echte Effekte.
Das
ja.
sind echte Effekte und das weiß ich schon zu schätzen, dass man hier echt wenig CGI eingesetzt hat, sondern sehr viel handgemachte Action halt sieht. Und das, da bin ich ein großer Freund von.
Ja gut, aber das ändert ja nichts daran, dass der Film eine Handlung hat.
Ja, die Handlung ist natürlich
wirklich.
Nee, die Handlung ist natürlich billig, aber man guckt ja The Fast and the Furious auch nicht mit dem gleichen Anspruch wie zum Beispiel Der englische Patient.
Nein, natürlich.
Du erwartest hier natürlich jetzt keine hochtrabende Handlung.
Das
aber
ist klar.
Was diese Actionfilme angeht, wenn du jetzt so die der letzten Jahre siehst, da kannst du maximal hier die Netflix-Filme zum Beispiel nennen, diese Netflix-Actionfilme, die rausgekommen sind. Es gibt ja immer noch das Genre, aber so eine Filme wie Grey Man, weißt du, die komplett irgendwie seelenlos sind, da ziehe ich The Fast and Furious 100-mal vor.
Okay.
Weil da ist der auf jeden Fall noch unterhaltsam und spaßig und irgendwie dieses Macho-Gehabe und auch so ein bisschen so dieser Anfang 2000er-Flair. Ich meine, du siehst Jordana Brewster am Anfang und sie rockt halt diesen Britney Spears-Style, indem sie sich so diesen oberen Teil von der Jeans halt so abgerissen hat oder so abgeschnitten hat, weißt du, wo normalerweise der Gürtel reinkommt, damit man natürlich mehr vom Bauch sieht, was ja natürlich total sexy ist, weißt du. Diese Hosen trägt heute kein Mensch mehr. Und damals war es halt so dieses, und das sind so alles Sachen, die ich ganz amüsant fand und die mich gut durch den Film gebracht haben, plus die Action und plus dieses übelste Familiengehabe natürlich so. Also, weißt du, die sitzen so beim Barbecue und der eine greift halt zum Hähnchenflügel und Dom Toretto sagt halt zu ihm so, ja, du bist jetzt der Erste, der jetzt im Chicken gegriffen hat, dafür sagst du jetzt hier das Vaterunser hier. Weißt du, das Gebet. Mhm. Und Alter, die rauben Lastwagen aus nachts, also die vögeln sich durch die Gegend, die machen illegale Machenschaften ohne Ende, fahren Rennen, wo halt irgendwie Leute verletzt werden. Aber der aufrechte amerikanische Christ muss natürlich auch beten am Tisch, also das muss dann trotzdem sein. Insofern sind es alles, wie ich gesagt habe, das ist alles so amerikanisch und so macho-mäßig, aber irgendwie auch unterhaltsam. Und deswegen bin ich eigentlich gut durch den ersten Teil durchgekommen, auch wenn ich jetzt kein großer Autofan bin und mich jetzt nicht an den krassen Karren ergötzt habe und nie irgendwie mit diesen Tuning-Geschichten und so irgendwas am Hut hatte.
Ah, du hattest da echt Spaß, ja?
Ja, ich hatte Spaß. Also es ist ein solider Actionfilm. Mhm. Da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen und gerade was die letzten Jahre angeht, finde ich es ganz erfrischend, dann lieber so ein Fast and Furious Anfang der 2000er zu gucken.
Okay.
Ja. Muss ich, glaube ich, nochmal Dings gucken, weil den fand ich auch nicht gut. Hier, Gone in 60 Seconds. Der kam ja zur ähnlichen Zeit raus.
Den fandst du nicht gut?
Den fand ich so okay.
Okay, weil der macht, finde ich, so ziemlich alles, was du jetzt hier positiv erwähnt hast.
Fandst du besser, ja. Das war übrigens der Grund, warum Timothy Olyphant abgesagt hat in der Rolle von Dom Toretto, weil der war ursprünglich geplant anstelle von Vin Diesel.
Wow. Und
der hat sich gesagt, okay, der ist jetzt bei Gone in 60 Seconds dabei, der will jetzt nicht nochmal einen Autofilm drehen.
Ja.
Und hat deswegen den Leuten hier einen Korb gegeben.
Ja, weil bei Gone in 60 Seconds hast du natürlich Cage und Jolie und schon auch ein paar sehr interessante Fressen, ne?
Ja, gute Leute. Giovanni Ribisi war, glaube ich, noch dabei. Mhm. Ja. Wie gesagt, bin ich der krasse Autofan, deswegen fand ich den damals mäßig und hier bin ich halt mit lower Erwartung reingegangen und wurde halt überrascht, aber hab halt einen ganz coolen Film gesehen. Natürlich ist das ein bisschen albern mit der, wir sind Familie und so, weißt du, aber letztendlich hat er ein Ende, was ganz cool ist, also was eine ganz coolen Twist mitbringt und ist schon krass, wenn du so einen Film siehst und du weißt letztendlich, was für ein Rattenschwanz da noch anhängt, was da noch nachgekommen ist.
Ja, gut,
so,
klar. Weißt du?
Aber bin gespannt. Ich habe mir irgendwann mal die Box gekauft, die sehr günstig war. Wo dann alle Teile drin waren. Insofern habe ich die jetzt mal in die Jungfahrt.
Okay.
Auch immer schön.
Wow.
Was ich interessant fand, was die Funfacts und Hintergrundinfos angeht, Michelle Rodriguez spielt ja die Freundin von Vin Diesel in dem Film. Und die haben zu der Zeit auch privat gedatet.
Ach was.
Und ich habe auch nicht gewusst, dass Michelle Rodriguez vor beiden Geschlechtern nicht abgeneigt ist oder war. Keine Ahnung.
Nee, ich dachte eigentlich, sie wäre lesbisch.
Dachte ich auch. Aber die hat wohl damals offiziell auf Vin Diesel gedatet und die waren wohl ein Paar.
Okay.
Habe ich hier recherchiert. Ja. So, hat ein Budget von 38 Millionen gehabt und es gäbe wahrscheinlich nicht die Sequels, wenn dieser Film nicht erfolgreich gewesen wäre. 207 Millionen eingespielt, das Teil.
Ah, siehst du, ich hätte gedacht, mehr.
Nee, mehr waren es nicht, aber aus 38 207 zu machen, das, da ist das Sequel schon vorprogrammiert, das kann man schon sagen.
Ja, ja.
Ja. Und das ist The Fast and the Furious. Und meine erste Berührung mit diesem Franchise geht eine Stunde 46. Und ich komme zu den Punkten. Oder hast du noch Fragen?
Na, ich überlege gerade, weil ich glaube, dass dann welche von den späteren Teilen schon auch tatsächlich in den Top-Listen sind, was Einspielergebnis angeht. Also ich glaube, die sind so unter den mal mindestens 20 erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten Filmen sind Fast and Furious Teile mit bei.
Da kannst du recht haben. Ich glaube, dass die späteren Teile teilweise noch mehr eingespielt haben als die als die ersten. Und das Budget ist ja auch gestiegen im Laufe
der Zeit. Ja, eben. Es wurde immer größer. Ja.
Es ist ja da theoretisch noch schwerer, dann noch mehr Marge zu machen, aber haben sie wohl geschafft. Also, es ist ja immer noch eine Cash-Cow.
Ja, eben.
Selbst die neuen Teile liefen ja gut. Alright. Punkte. Ist bei den Kritikern natürlich jetzt nicht, natürlich nicht die Favorite-Filme. Mhm. IMDb 6,8, der Metascore ist bei 58. Da sehen wir, das bewegt sich in dem Raum und Letterboxd ist bei einer 3,4.
Mhm. Boah, also in mir weigert sich natürlich alles, dich da jetzt irgendwie bei 7 Punkten zu sehen oder so, deswegen. Aber es klingt fast so. Ich sag mal 6,5.
Da wärst du mit einer 7 näher dran gewesen. 7,5.
Ach komm, Alter. 7,5.
Ja. Ich gliedere mich da zwischen Markus 0,5 und zwischen Sebas 5 Sterne bei Letterboxd ein. Ich bin irgendwo dazwischen und sage 7,5 für The Fast and Furious. Ich war gut unterhalten. Wie Dave immer so schön sagt.
Alter.
Ja, ich fand ihn nicht schlecht, wirklich.
Oh mein Gott.
Und kurzweilig vor allen Dingen. Was ja auch wichtig ist.
Aha.
Bin ja gut über die Runde gekommen. Ich habe aber gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass du den gar nicht gut fandest und dass du die anderen Teile gar nicht gesehen hast. Das war mir jetzt komplett neu, die Info tatsächlich. Also da war ich ein bisschen überrascht.
Mhm.
Weil ich dachte, du fandst sie auch immer okay und hast sie geguckt und so, aber.
Nee, ich habe das nach dem ersten Teil war's.
Hast du gelassen?
Ja. Nie Bock.
Und dann nochmal bei Hobbs & Shaw reingeguckt.
Ja.
Aber du kannst doch dann, du weißt doch gar nicht, wie Hobbs & Shaw dann waren, oder? Waren die nicht. Hat die nicht vorher irgendwie eine Rolle gespielt?
Glaub mir, der Film hat auch so funktioniert. Das war nicht so, als hätte ich da eine große Backstory vermisst.
Brauchst du nicht.
Nee.
Ja,
das ging auch so.
Glaube ich dir. Nee, 7,5 dann tatsächlich dafür.
Alter. Hey. Hier.
Sometimes it's really hard to be friends with you.
7,5. Fast and Furious, ich komme nicht klar. Aber gut, okay.
Wir haben hier ein paar, wie gesagt, wir haben hier ein paar Fans und Hörer in der Supporterschaft und in der Hörerschaft. Die geben dem volle 5 Sterne, Alter. Also, wie ist das ein Herzfilm? Ganz euphorisch bin ich da nicht. Aber ich gehöre jetzt bisher auch nicht zu den Hatern. Also, ist okay.
Okay. Naja, dann viel Spaß mit den nächsten Teilen.
Ich werde berichten.
Ich bringe jetzt einen Film, der wurde mir aufgetragen, aber nicht auf dem klassischen Supporter-Innenweg, sondern das ist hier eine Strafaufgabe gewesen, weil ich was verloren habe. Und dann.
Diesmal nicht sein Portemonnaie.
Hat sich Dennis überlegt, das ist die Strafaufgabe. Wer auch immer dieses Ding verliert, muss Inland Empire angucken.
Oh.
Der vorerst letzte Langfilm von David Lynch. Und das, obwohl der von 2006 stammt. Also Herr Lynch hat wahnsinnig viel gemacht seitdem. Alles Mögliche, nur keine Kinofilme mehr.
Krass, stimmt.
Und gerade dreht er auch wieder an einer Serie namens Unrecorded Night. Und er hat echt eben wirklich viele Musikvideos und Kurzfilme und sonst was für Präsentationen dazwischen gemacht. Aber Langfilme, da hat er damals schon gesagt, nach Inland Empire, als sie damit getourt sind, dass er sich jetzt nicht in Rente begibt, aber dass er eben vorerst nicht vorhat, wieder einen Kinofilm zu drehen. Zumindest gibt's da kein Bedürfnis und keine Idee. Aber er sagt halt trotzdem, hey, wenn er eines Tages aufwacht und irgendwie das Gefühl hat, das ist eine Geschichte, die ich verfilmen will, dann macht er das. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätte er aufgehört. Aber es ist eben echt schon eine Weile her, weil 2006 ist Inland Empire rausgekommen, lief dann auch auf diversen Festivals, aber erstmal ist spannend, wie das Ding entstanden ist. Jetzt klopfe ich nochmal kurz ab. Du hast den damals gesehen
Ja, ich war im Kino.
Im Kino sogar, okay. Mhm. Fandst das schwierig wahrscheinlich?
Ich saß völlig überfordert und ratlos in diesem Kinosaal und nach dem Nachspann saß ich immer noch völlig ratlos in diesem Kinosaal. Und ich glaube, 4 Stunden nachdem der Film zu Ende war, saß ich immer noch in dem Kinosaal und war komplett ratlos.
Ja. Ja, kann man verstehen. Aber das hat eben sehr viel, glaube ich, auch mit der Machart zu tun, weil dieser Film ist das, nicht...
Also nur jetzt als Hintergrund, ich mag die anderen Lynch-Filme und ich bin ein großer Fan gewesen von Lost Highway und Co., fand die alle gut. Ist jetzt nicht so, dass ich generell mit Lynch-Style überhaupt nichts anfangen kann und dann kam Inland Empire und hat alles zerfickt.
Ja, ja, aber eben. Also
nur, dass man weiß, nicht, dass sie denken, jetzt ich kann die anderen Filme finde ich auch alle scheiße.
Klar, also Lynch ist natürlich für spezielle Erzählweisen bekannt und hier hat er sich aber schon mal nochmal selber getoppt und
siehst du auch so.
Naja, das sehe nicht nur ich so. Also ich meine, gerade bei dieser Promotour für den Film haben ja selbst jetzt die beiden Hauptfiguren hier, Laura Dern und Justin Theroux, gesagt, wir haben keine Ahnung, was es in dem Film gibt. In dem Film geht. Also deswegen, das sollte auch nicht so wirklich kohärent sein, dass man da ganz klar versteht, das und das ist hier Phase. Mhm. Also es gibt schon einen losen roten Faden, dem man einigermaßen folgen kann, finde ich. Aber da passiert halt wahnsinnig viel drumherum. Und das nicht wirklich in einer chronologisch verfolgbaren Weise, das macht es natürlich in der Summe recht schwer konsumierbar. Also da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Und interessant daran aber eben, dass wie das Ding entstanden ist, weil das ist im Grunde eine Ansammlung von Szenen. Lynch ist irgendwann, und das ist für mich leider auch so ein Riesenproblem, was ich mit dem Film habe, ist der Look. Weil Lynch hat das hier auf Mini-DV gedreht. Und Mini-DV, für die, die es nicht wissen, das sind die Formate, Camcorder.
Im Schlafzimmer steht im Schrank.
Genau, wenn es dumm läuft, so. Oder sonst habt ihr vielleicht früher halt und damals irgendwie eine Begegnung, weil ihr selber irgendwie Bock hattet, irgendwelche Dinge aufzunehmen oder so. Aber eben diese Handheld-Camcorder.
So typisch End-90er, so Skater-Video-Style.
Genau, oder Pornos sahen halt auch sehr gerne so aus. Und das war alles mit einem Grund, genau diese Schienen auch so, war für Lynch ein Grund, dieses Format zu wählen, weil er halt sagt, das ist einerseits gibt das eine Realität, die Kino halt nur schwer schaffen kann. Mhm. Ist aber jetzt wieder spannend, ne, weil das ist ja so ein sehr subjektives Ding und das hat natürlich viel damit zu tun, wie du schon gesagt hast. Man wurde in der Zeit mit aufkommenden YouTube-Videos konfrontiert oder eben so die Pornoindustrie, die dann halt auch digital stattfand, plötzlich so, die haben halt alles auf Mini-DV gedreht, weil es einfach ein Format war, mit dem du halt super easy, was du super easy weiterverarbeiten konntest. Und diese neuen Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, weil du halt einfach eben eine Kamera in der Hand haben kannst und plötzlich dann deine Szenen damit drehen kannst, das war, hat für Lynch irgendwie eine Freiheit mitgebracht, die er ausnutzen wollte. Und so war auch eher die Herangehensweise, Laura Dern anzurufen und zu fragen, hast du Bock zu experimentieren? Und dann hat er halt nach und nach Szenen, die er so angesammelt hat, ausgeschrieben.
Auch so gingen die Filme im Schlafzimmer eurer Eltern übrigens auch los. Mit dem Satz.
That's what she said. Ja, genau. Und sind dann aber halt über Jahre entstanden. Also das heißt, es gab zu keinem Zeitpunkt gab es ein Skript, wo du von Anfang bis Ende diese Geschichte lesen konntest, sondern der hat sich mit den Leuten getroffen, hat davor eine Szene geschrieben, diese auch ausgeschrieben, die denen in die Hand gedrückt und dann wurde vielleicht am nächsten Tag gedreht oder so. Aber die haben also nicht eine Geschichte erzählt und dann war klar, heute drehen wir die Szene und in 2 Wochen drehen wir die. Sondern so über Jahre halt immer mehr Szenen angesammelt und dann ja auch in Polen gedreht und dies und das und dann halt Jahre danach sich hingesetzt und tatsächlich mit Final Cut Pro selber das Ding geschnitten. Und deswegen ist das hier halt auch so ein bisschen die Dupieux-Rangehensweise, weil Lynch hat hier nahezu alles selbst gemacht. Also Kamera, ne, Drehbuch, wie gesagt, existiert nicht wirklich, aber die Szenen, die er geschrieben hat, die hat er halt selber geschrieben, hat er natürlich Regie gemacht, Kamera, Sounddesign und dann eben selber geschnitten. Und das mit dem Sounddesign ist nämlich auch so eine Sache, nicht nur Sounddesign, sondern halt auch Score ist sehr viel von Lynch. Also der hat hier sehr viel selber mitkomponiert. Du hast so 1, 2, 3 Tracks, irgendwie von Beck gibt's einen Track oder Cinnamon von Nina Simone läuft am Ende oder davor gibt's auch mal irgendwie At Last.
Song.
Ja. At Last von Ella James, auch ein super Song. Aber ansonsten hast du halt auch ganz viel eben von Lynch komponiertes Zeug, was von so sphärischen Klängen bis zu super seichter Fahrstuhlmusik oder wie so eine Untermalung von irgendeinem schlechten Fernsehfilm geht.
Okay.
Also da schon wirklich irgendwie eine Bandbreite, wo mehr Schlechtes als Gutes dabei ist, in meinen Augen. Aber ja, also nochmal zurück zum Ansatz. Das sollte im Ursprung nie ein Langfilm werden. Es ist ein bisschen absurd, dass das Ding dann halt am Ende 3 Stunden lang ist.
Allerdings, das ist absurd.
Ja, aber das ist eben das, was er aus dieser Ansammlung von Szenen dann für sich als Geschichte zusammengeschnitten hat. Nur deswegen hast du halt auch so wahnsinnig unterschiedliche Settings, wo man halt, also klar siehst du dann im Film den Zusammenhang, aber ich kann mir halt richtig gut vorstellen, dass er diese Idee hatte mit den Kaninchen und dann drehen wir jetzt das und dann hat er die Idee gehabt von diesem Monolog und dann drehen wir jetzt das und ja, dann ist halt über Jahre erst, hat das Ganze so ein bisschen Form angenommen, aber deswegen wirkt es eben für viele auch überhaupt nicht zugänglich, wenn du, also eben es gibt tausend und eine Möglichkeit hier zu verpassen, worum es geht, weil es eben wirklich viel ist und auf den ersten Blick halt nicht nach einem großen Zusammenhang aussieht. Deswegen, ich versuche jetzt mal die Handlung zu erzählen, die es dann schlussendlich geworden ist, aber diese Rangehensweise, die ist, glaube ich, schon extrem wichtig, weil für viele ist das auch, ist dieser Film dann so ein bisschen Mulholland Drive of Crack. Es ist aber nur im Hinblick darauf, dass das eben noch wirrer wirkt. Aber Mulholland Drive, also das weiß ich seit der Zweitsichtung, hat halt schon eine sehr clevere Geschichte. Die gibt's hier nicht. Also beziehungsweise nur am Rande. Also die Rangehensweise habe ich erklärt. Die Geschichte war so aufgezogen. Zu Beginn des Films sehen wir eine Schwarz-Weiß-Sequenz und dann sehen wir, dass sich eine junge Dame, von der wir dann merken, dass es eine Prostituierte ist, in einem Hotelzimmer weinend, weil sie gerade eine unangenehme Begegnung mit einem Klienten hatte, guckt sie sich eine Fernsehsendung über, naja, menschenähnliche, aber halt surrealistische Kaninchen, die in sowas Puppenhaushaltähnlichem da agieren. Also 3 Kaninchen, Menschen in Kaninchenkostümen rumstehen, die dann in kryptischen Aussagen und Fragen miteinander kommunizieren. Und das Ganze guckt sich eben dieses junge Mädchen oder diese junge Prostituierte in diesem Hotelzimmer an. Dann springen wir ins, nennen wir es mal jetzt, und sehen eine Schauspielerin, Nikki Grace, in Los Angeles, in ihrer Villa, wie sie von ihrer Nachbarin besucht wird. Das ist die Figur von Laura Dern. Die spielt also Nikki Grace. Eine Schauspielerin, die aktuell für einen Film vorgesprochen hat und jetzt halt für diese Rolle in Frage kommt. Dann kommt eben ihre Nachbarin vorbei, die anscheinend dann neu hingezogen ist, und verrät ihr, dass sie diese Rolle bekommen hat. Daraufhin ist Nikki erstmal verwirrt und so wie, hä, woher weißt du das? Das ist noch gar nicht entschieden und so. Und die scheint aber irgendwie mehr zu wissen. Dieser Film wird On High in Blue Tomorrows heißen und die Nachbarin fängt dann an, ihr mehr darüber zu erzählen, sagt, es geht ja um einen Mord in dem Film, und Nikki ist erstmal so, was, nein? Und die so, doch, doch. Da wird's einen brutalen Mord geben. Und Nikki ist natürlich maximal verwirrt, weil diese Nachbarin, die sie gerade zum ersten Mal sieht, ihr halt Dinge über ihr Leben erzählt, die entweder schon stattgefunden haben oder noch stattfinden werden. Und das ist halt alles ein bisschen spooky. Hm. Sieht aber erstmal so aus, als wäre das halt irgendwie so eine ältere Frau mit ihren vielleicht so Medium-Skills, wer weiß. Die erzählt ihr dann nämlich auch noch so eine alte Geschichte über einen Jungen. Anschließend noch so eine Variation von der Geschichte, die uns dann suggeriert, dass es da einen Bezug zu Nikki gibt mit dieser Geschichte. Also so, als würde die Nachbarin die Nikki irgendwie aus Kindheitstagen kennen. Dann verlassen wir die Situation. Und am nächsten Tag sehen wir Nikki wieder, wie sie den Anruf bekommt von ihrem Agenten und die Rolle bekommen hat und das dann feiert mit ihren Freundinnen. Dann sehen wir auch das erste Mal ihren Ehemann, der scheint Pole zu sein, heißt Piotrek und sieht bei dem Ganzen zu. So, und dann beginnen die Dreharbeiten und dann sehen wir auch die restliche Crew. Wir sehen, dass sie da eben mit dem anderen Hauptdarsteller, Devin, gespielt von Justin Theroux, arbeiten wird. Der Regisseur, Kingsley Stewart, wird von Jeremy Irons gespielt und sein Assistent wiederum von Harry Dean Stanton, der aber nur 2, 3 Szenen hat. Und da auch wirre Dinge erzählt. So, und das ist noch der relativ kohärente Strang bis dahin. Also wenn du mal von diesem kurzen Auftakt am Anfang absiehst mit dem Mädchen und den Hasen, hast du dann in dem Moment, wo wir Laura Dern sehen, ein relativ stringentes Ding. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, als sie anfangen zu proben. Dann sind die...
Wo befinden wir uns jetzt im Film ungefähr?
Bei welcher Minute meinst du?
Ja, also erstes Drittel oder so, wo du sagst, so hier ist noch das, einigermaßen nachvollziehbar.
Genau, so das erste Drittel ist ungefähr noch da. Also weil ich würde sogar sagen, so die erste Stunde geht, die beinhaltet auch noch ein bisschen die Dreharbeiten, weil da geht es dann auch schwerpunktmäßig drum, dass Devin so ein bisschen ein Womanizer-Image hat und dann auch bei Presseinterviews drauf angesprochen wird, so nach dem Motto, ist jetzt Nikki Grace hier deine nächste Flamme und so. Und Nikki Grace sagt daraufhin aber, hey, wir haben hier eine professionelle Verbindung, dabei wird es auch bleiben. Und natürlich wird es dabei nicht bleiben. Das ist dann aber eben, im ersten Akt hast du noch so relativ stringent eben, bis diese Dreharbeiten losgehen. Nur, da hast du dann schon den ersten Moment, der so ein bisschen, wobei, nee, wie gesagt, die kann ich hier nur am Anfang, aber da gibt es dann innerhalb dieser Zeitebene schon einen Moment, wo es auch ein bisschen tricky wird, weil plötzlich sind die bei einer Leseprobe im Studio und hören in den Kulissen was und der Regisseur sagt, ist komisch, da dürfte eigentlich niemand sein, weil ich habe darum gebeten, dass wir hier komplett alleine sind und unsere Ruhe haben. Und dann geht Devin hin und will gucken, wer da ist, sieht eine Person wegrennen, läuft hinterher und plötzlich ist diese Person verschwunden.
Das ist eine riesige Halle, oder?
Ja, klar, ja, so die Studios, wo die Kulissen eben schon noch nicht fertig gebaut, aber angefangen sind und da versucht er dann dieser Person zu folgen und findet die dann aber nicht mehr. Diese Situation sehen wir dann zum späteren Zeitpunkt nochmal aus der Perspektive der Person, die da eben war. Und da wird es dann aber eben zeitlich wild. Also sowieso verlassen wir dann relativ schnell jegliche Continuity, was jetzt diese Timeline angeht, weil mit den Proben und dieser Störung am Set und dann eben den beginnenden Dreharbeiten versinkt Nikki immer mehr in diesem Stück, in dieser Rolle. Und das hat viel damit zu tun, dass dann der Regisseur ihnen nach diesem Vorfall bei den Proben sagt, das ist eigentlich ein Remake. Und dann sagt Devin sofort, Moment mal, ich mache keine Remakes. Also ja, weiß ich, der Film wurde nie fertiggestellt. Der Film sollte vor vielen Jahren mal gedreht werden, 47 irgendwie in Deutschland. Und das war basiert auf einem polnischen Volksmärchen. Und die Produktion damals wurde abgebrochen, weil beide Hauptdarsteller ermordet wurden. Und das ließ Gerüchte aufkommen, dass dieses Stück und die Verfilmung dessen, dass da irgendwie ein Fluch drauf liegt.
So. Mysteriös.
Das erzählt er, nachdem die gerade etwas gehört haben am Set, obwohl da niemand sein dürfte. Na, also wird jetzt schon ein bisschen in die Richtung angeteased, dass dieser Fluch nochmal Thema sein wird. Ja, und jetzt kommt dann eben die Nummer damit, dass die natürlich auch Szenen haben, wo die Beziehung zwischen den Figuren ausgebaut wird, so, und das wird dann eben von der Presse natürlich Wolle genommen, weil die jetzt da ein Verhältnis draus machen, was es dann auch wird, also die fangen eine Affäre an, obwohl sie immer beteuert haben, dass das eine rein berufliche Beziehung ist. Und so versinkt, zumal das eben auch im Stück ein Thema ist, dass die beiden eine Beziehung eingehen, verschwimmt jetzt immer mehr Fiktion und Realität. Also Nikki Grace und ihre fiktionale Figur Susan Blue, da gibt's immer mehr Überschneidungen, da wird ausgetauscht und plötzlich, also oder ziemlich schnell weiß Nikki Grace nicht mehr, wo oben und unten ist und ob sie jetzt gerade im Stück ist beim Spielen oder what the fuck. So. Ja, Devin in der Rolle dann Billy Side, dem geht das nur bedingt so, weil wir sind schon die meiste Zeit in der POV von Nikki. Aber hin und wieder springt der Film dann eben auch ins alte Polen, wo wir Dinge sehen, die wir dann erstmal nicht so richtig zuordnen können zu dem, was wir da sehen. Dann springt der sonst wohin. Also es ist schon wildes Rumgespringe und eben dieses nicht vorhandene Drehbuch, das merkt man dann schon, auch wenn er versucht hat, das so zusammenzuschneiden, dass dann am Ende eben dieser wilde Abstieg in den Wahnsinn von Nikki gezeigt werden soll. Aber ich meine, wir haben das bei Cassavetes gesehen, der das in meinen Augen sehr viel besser hinbekommen hat. Dieses eine Schauspielerin versinkt zu sehr in ihrer Rolle und plötzlich gibt's da Überschneidungen und so, ne? Das hat er ja wirklich gut gemacht, finde ich. Den haben wir beide gesehen, ne? Das war ein Auftragsfilm, ja. Mhm.
Opening Night.
Richtig, ja. Und hier hat das auf jeden Fall, also man merkt, Lynch hat Opening Night gesehen, weil das hat schon auch vieles davon, aber man merkt dann eben auch, dass er das Bedürfnis hatte, das mit völlig anderen Dingen zu kombinieren. Und dadurch wirken dann eben diese Kaninchenpassagen und alles, was da so mit dranhängt, das wirkt im ersten Moment halt völlig fremd und man weiß überhaupt nicht, was man damit anfangen soll. Natürlich kann man sich dann hinterher hinsetzen und das in den Kontext packen und dann gibt so das eine oder andere so ein bisschen Sinn. Hm. Aber das ändert alles nichts dran, dass man sich das halt 3 Stunden lang angucken muss und das in der Optik, wie sie einfach für die Zeit schon nicht mal gut war. Hm. Also es gab auch 2006 Independent-Filme, die selbst mit Mini-DV kannst du einen geileren Look haben, aber es gab einfach Möglichkeiten, das besser aussehen zu lassen. Ich bin überhaupt nicht bei ihm, dass nur weil wir jetzt suggeriert bekommen, dass wir gerade Reality-Fernsehen sehen, dass ich dadurch irgendwie mehr in der Geschichte bin oder sowas, sondern im Gegenteil. Also bei mir verursacht es eher, dass ich das so hässlich finde anzuschauen, dass mir das schwerfällt, der Geschichte zu folgen und so, weil ich die ganze Zeit nur denke, boah, sieht das kacke aus.
Wäre der Film in deinen Augen besser gewesen, wenn es jetzt in einer besseren Optik jetzt daherkommt?
Auf jeden Fall.
Schon.
Ja. Weil hier ist nichts schön anzuschauen. Mhm. Und hier sind aber, Laura Dern spielt hier zum Teil richtig geile Sachen, Alter. Mhm. Die hat hier so ein paar Monologe, die auch irgendwie völlig aus der Luft gegriffen wirken. Aber die spielt die zum Teil richtig gut, Alter. Da sind schauspielerisch ein paar krasse Sachen dabei.
Das ist ja schon seine Muse, die war ja schon bei Blue Velvet dabei und.
Ja, sie hat das hier auch mitproduziert und eben, sie war ja auch die Person, die
angerufen wurde. Lula und Wild at Heart und so.
Ja. Sie war ja auch die Person, die angerufen wurde, als die Frage im Raum stand, ich brauche Schauspieler, die Lust haben, mit mir rumzuexperimentieren.
Justin Theroux wiederum war ja auch bei Blue Velvet dabei, also alles Leute, die ja, mit denen er schon zusammengearbeitet hat.
Ja, ja. Mhm. Ja, also eben die Leute, die Nastassja Kinski taucht hier auch noch kurz auf. Dann haben wir Diane Ladd, wenig überraschend, ne? Die Mutter von Laura Dern. William H. Macy, sehr kurz allerdings, genauso wie Julia Ormond, Mary Steenburgen. Laura Herring taucht auch ganz kurz auf.
Das Pendant.
Ja. Und was mich völlig geschickt hat, Alter, weil das durch dreimal hingeguckt, weil ich nicht glauben konnte, dass er das ist. Terry Crews ist hier in einer Szene zu sehen.
Terry Crews?
Ja.
Okay. Mit dem würde man jetzt auch nicht rechnen bei einem.
Ja, eben.
David Lynch.
So, das wäre für mich halt so, Alter, was? Mhm. Ja. Ja, dann habe ich gelesen, dass Inland Empire eigentlich nur so heißt, weil Lynch von dem Klang fasziniert war, weil Inland Empire beschreibt ein Gebiet östlich von Los Angeles County, also es ist so alles östlich von LA mit Riverside und San Bernardino. Das ganze Gebiet wird Inland Empire genannt. Hm. Also in Kalifornien. Und er fand das halt vom Klang her irgendwie so geil, deswegen heißt der Film so. Und ich meine, das ist ja auch so, das sollte er dann ins Kino kommen, aber die Leute vom Verleih, die waren halt völlig überfordert, das Ding irgendwie zu vermarkten. Die wussten natürlich hinten und vorne nicht, wie sie das Ding vermarkten sollen. Und im Endeffekt sind sie dann da gelandet, so wie Lynch diesen Film auch gepitcht hatte. Es geht um eine Frau, eine mysteriöse Frau, die halt ein Problem hat. Also er hat es beschrieben als a mystery about a woman in trouble. Und so haben sie das Ding dann auch promotet. Deswegen ist die Tagline des Films auch Woman in Trouble. Also die wussten halt nicht, wie sie das Ding anders vermarktet bekommen. Und logisch, ne? Also, weil du kannst ja nicht mal sagen, das ist die Geschichte. Man hätte vielleicht noch sagen können, dass es um eine Schauspielerin geht, die eben durch ihre Rolle irgendwie in Trouble gerät. Aber also viel weiter kannst du das ja nicht beschreiben. Hm. Ja. Aber wirklich, also der Look dann noch in Kombination mit dieser manchmal wirklich überdurchschnittlich seichten Musik. Wenn da, also sowieso, ich find's krass, ne, so Flatterboxd rasten natürlich die Leute wieder völlig aus und finden das so genial und juhu, David Lynch hat mein Leben verfilmt. Wenn hier nicht Lynch draufstehen würde, naja, ist doch so. Und wenn hier nicht Lynch draufstehen würde und das eine Produktion wäre von jemandem, den man überhaupt nicht kennt und das Ding so aussehen würde und so erzählt worden wäre, die Leute hätten gekotzt, Alter. der Regisseur hat Morddrohungen bekommen oder sonst was. Die hätten, da wären wirklich Leute wütend auf den Filmemacher gewesen. Aber weil Lynch es halt irgendwie geschafft hat, dass alles, was er irgendwie rauskotzt, als Kunst wahrgenommen wird, feiern Leute diesen Film bis zum Get-No.
Feiern das so viele, ja?
Also, das ist krass. Ich war allein schon der Metascore von 73, finde ich, amtlich. Ja. Und da sind einige hundert Punkte bei, ne? Also, es gibt halt wirklich Leute, die, für die geht diese Rechnung, die Lynch hier macht, komplett auf. Mhm. Sie sagen, es ist hier dieser ein langer Albtraum, wo du nie genau weißt, bist du jetzt in der Realität oder in der Fiktion. Und es für mich ist der Look halt ein Upturn vorm Herrn.
Ja, das Gute ist, dass du die Leute ja jetzt gebrieft hast, so ein bisschen, weißt du, und dass die wissen, worauf die sich einlassen, wenn die jetzt den Film noch nicht gesehen haben. Aber, weißt du, ich gehe ins Kino und will den neuen David Lynch gucken und ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Und ich sitze da, weißt du, so komplett ohne Vorkenntnisse, weiß nicht, worum es geht. Und Alter,
ja, da du bist lost. Ja, spätestens nach einer Stunde bist du wahrscheinlich auch so hart abgeturnt.
Du bist abgeturnt und lost, ja.
Ja. Und es ist also auch wirklich so, ich bringe ja irgendwie eine Bereitschaft mit, das geil zu finden, weil ich schon auch so ein heimlicher Lynch-Fan bin und ich prinzipiell ja Sachen, die abgedreht und anders sind, immer geil finde. Und ich mag ja auch Filme, wo es um Dreharbeiten oder um Filme machen im Allgemeinen geht. Mhm. Und ich finde Filme eh geil, die einen so ein bisschen fordern.
Ich meine, Mulholland Drive hat ja bei dir richtig gewonnen beim Rewatch. Eben. Und so, das wissen wir ja. Und das ist ja auch ein Film, wo du später nicht weißt, okay, bei wem bist du denn gerade? Oder ist das Fiktion oder Realität? Also er spielt ja, da haben mich so manche Sachen aus deiner Beschreibung haben mich an den Film erinnert. Und dann dachte ich so, okay, da hat es ja funktioniert offensichtlich. Mhm. Aber
deswegen, prinzipiell bringe ich erstmal einiges mit, um diesen Film gut zu finden. Mhm. Aber das ist zu viel.
Verstehe ich.
So, es zieht, also und vor allem ist es nur zu viel, weil es über die kompletten 3 Stunden scheiße aussieht. Ich habe hier nicht einen Shot gesehen, wo ich dachte, boah, geil. Mhm. Und das ist dann gucke ich mir das an, ich gucke mir einen unfassbar hässlichen Film an, weil David Lynch draufsteht. Ne? Das ist schon...
Das hast du mich ja gefragt, ob ich an dem Look irgendwas auszusetzen hatte und das hatte ich nicht mehr im Kopf, dass mich das jetzt gestört hat.
Es ist explizit. Also klar, das wurde jetzt restauriert und sieht dadurch ein bisschen schicker aus, aber Alter, machen wir uns nichts vor. Mini-DV ist eine 480p Auflösung, Alter.
Das hatte ich auch bei Pi, dass ich gesagt habe, warum muss man den Film auf Blu-ray rausbringen? Sieht einfach scheiße aus. Eben. Total körnig und kannst Sachen nicht erkennen im Dunkeln und so.
Und wir regen uns ja heute schon auf, wenn wir einen Film eben nicht in HD kriegen und zwangsläufig irgendwie eine DVD angucken müssen, dann ist das manchmal auch schon eine Herausforderung und tut dem Film nicht immer gut. Und hier hast du einfach nochmal eine beschissenere Auflösung. Ja, aber es ist eine Koproduktion, also USA, Frankreich, weil Studio-Kanal hatte ja schon die 3 vorherigen Lynch-Filme gemacht und deswegen sind die hier quasi blind mit eingestiegen, als der dann nach Jahren produzieren und schneiden ankam. Und gesagt, ich habe einen neuen Film, haben die den natürlich verliehen. Und Polen ist halt auch noch mit drin, weil, wie gesagt, da wurde auch noch ein bisschen was gedreht und da sind ja auch polnische Leute involviert und so. Und so hat das Ganze 3 Millionen gekostet. Und da frage ich mich wirklich, so klar, ein bisschen Location und so, auch weil das dann eben so lange gedauert hat. Aber weißt du, was du für 3 Millionen auch 2006 für einen geilen Film hättest machen können? Mhm. Also einer, der halt auch wirklich nach einem geilen Film aussieht. Und das ist hier mal so gar nicht der Fall. Ja, Alter, ich war lange am Überlegen, wie ich den bewerte. Weil das schon, also es gibt natürlich Argumente, die für den Film sprechen. Mhm. Aber es gibt halt auch ein wirklich großes Argument, was gegen den Film spricht.
Also, was man Lynch lassen muss, und das hat er hier auch geschafft, auch wenn ich den Film überhaupt nicht greifen konnte. Er zieht dich ja schon ein bisschen rein in diese Szenerie, so, weißt du, du wirst ja schon durch dieses Mysterium und so, und weil du nicht so richtig weißt, was passiert, du willst es rausfinden, er lässt sich aber am Ende letztendlich hängen, weil du hundertprozentig nicht alles rausfinden wirst, was in diesem Film passiert, aber es hat schon eine gewisse Faszination, weißt du, nicht zu wissen, was da abgeht und so, also es, ja, die Stimmung ist, weißt du, die ist schon da.
Und ich glaube
deswegen
aber,
ist es kein Film, der von mir 0 Punkte kriegen würde.
Also. Ich glaube aber, dass diese Faszination nur da ist, weil wir Lynch auch aus anderen Sachen kennen. Und weil wir halt wissen, dass der schon mal Sachen gemacht hat, wo es sich gelohnt hat, dran zu bleiben. Weil
Glaubst du das?
Ja.
Okay.
Deswegen sage ich ja, wenn das hier das Erstlingswerk von irgendeinem Regisseur wäre, von dem noch nie jemand was gehört hat, Der hätte erstmal gar keinen Release bekommen, aber ich glaube, da wären wirklich Leute wütend auf den.
Okay. Es gibt auch so bestimmte Leute, die wütend auf ihn waren. Ich zum Beispiel.
Ja.
Warum man nach so vielen Herzfüllen jetzt sowas rausgebracht hat. Also ist für mich mit Abstand der Schwächste, aber ist trotzdem für mich jetzt nicht so ein Null-Punkte-Film oder so, also, sondern einfach nur ein Film, der mich komplett überfordert hat. Geht so Richtung Naked Lunch, aber nicht so krass, dass ich genervt war.
Mhm.
Sondern schon so in dem Bereich, dass ich gesagt habe, ich raff's nicht, versteh's nicht, finde den scheiße. Aber nicht so in dem Bereich, dass ich gesagt habe, Alter, was für ein Rotz, ich will, dass das aufhört. Sondern irgendwie wollte ich schon wissen, was da geht, aber.
Aber nicht so, dass du Bock hättest, dir den nochmal anzugucken.
Eventuell habe ich Bock, dem irgendwann nochmal. Ich hab dich ja gefragt,
das wäre natürlich eine gute Gelegenheit gewesen.
Ja, und ich habe dir auch gesagt, ja, ich habe sofort Nein gesagt, das war meine erste Reaktion.
Ja.
Aber ich habe dir auch gesagt, dass ich mir den irgendwann mal gekauft habe.
Ja.
Und wenn du die Punkte von mir hörst, die ich ihm gegeben habe, und dann hörst, ich habe mir die Scheibe dann irgendwann gekauft, wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann mal angucken.
Mhm.
Aber ist auf meiner Sommerpausen-Watchliste nicht Prior gewesen.
Ja. Also ich bin da bei dir. Die Faszination, die kann ich dem auch nicht absprechen. Also weil ich hatte auch Momente, wo ich das dann, vielleicht auch weil ich es halt toll gespielt fand,
zum Beispiel auch
dann irgendwie dachte so, ey, vielleicht steckt da irgendwo ein richtig guter Film drin. Na, also diese Momente hatte ich hin und wieder.
Du gibst ihm wieder den Holland Drive Credit, dass du sagst so, vielleicht beim Rewatch.
Also gerade natürlich jetzt gemessen an der Erfahrung hat er den natürlich bei mir. Mhm. Kriegt er erstmal den Vorsprung. Das Ding ist halt, der sieht nicht so aus, dass ich mir das nochmal angucken möchte.
Mhm.
Wenn die diesen Film jetzt nochmal in quasi einer Kinofassung rausbringen, dann ist was anderes.
Mhm.
Aber es ist schon, das Audiovisuelle ist hier halt schwierig. Um es mal diplomatisch auszudrücken.
Ich verstehe.
Ja, deswegen, also aus diesen 3 Millionen sind 4,3 geworden. Also Lynch hat jetzt nie die großen Kassenschlager produziert, aber das ist, glaube ich, auch für seine Verhältnisse dünn. Na, und dabei ist es dann eben erstmal geblieben. Schon irgendwie abgefahren.
Mhm.
Das Schaffen von Herrn Lynch, weil ich glaube, was habe ich gelesen? Ich glaube, das war sein 10. Kinofilm.
Mhm.
Und ich meine, der hat was um die 100 Credits oder so, ne, auf IMDb. Also schon witzig. Ja,
ganz viele Kurzfilme macht er auch und so.
Ja, aber also wie wenig im Endeffekt seine Filme wirklich ausmachen.
Mhm.
Die Kinofilme. Na, und dabei sind aber halt schon ein paar Sachen, die einfach Geschichte geschrieben haben. Deswegen, ich sag ja, dieser Status, der spielt ihm halt schon in die Karten, weil viele Leute gehen halt mit einem sehr viel offeneren Mindset an seine Filme ran.
Mhm.
Und das tut der Sache natürlich gut. Ja, ey, schwierig, Alter. Wie gesagt, das war nicht leicht konsumierbar.
Sehr ambivalente Punktvergaben hier von unseren Letterboxd-Freunden, was Inland Empire angeht. Das finde ich sehr interessant. Also es geht vom 1/2 Stern bis zu 4,5 Sterne. Ist ja alles dabei. Aber unser Kumpel Adrian hier aus der Supporterschaft, der kann uns den sicher erklären. Der hat 4 Sterne gekriegt. Oder Marvin, 5 Sterne. Den rufen wir mal an.
Mhm. Mach mal.
Ansonsten alle anderen.
Das, Gott, ey. Ich kann mir leider ziemlich gut vorstellen, wie das bei manchen Leuten in der Begründung dann aussieht.
Mhm.
Es sei euch gegönnt.
Es sei euch gegönnt.
Jetzt die restlichen Punkte. 6,8 sind es auf IMDb und der Metascore ist halt wirklich bei 73 und Letterboxd 3,8.
Alter, ui, im Schnitt. Ui, Alter.
Deswegen, also der Film hat wirklich Fans.
Die Letterboxd 3,8, nee, das stimmt nicht.
Sondern?
Ich bin bei 2,9 hier.
Was?
Ja. Ich gucke ja gerade bei Inland Empire. Bei welchem warst du denn?
Das freue ich mich gerade auch. Den falschen Film geloggt?
Das ist eine Fehlinfo.
Okay.
Hast du den falschen Film geguckt? Das ist die große Frage. Nee, ist halt schon alles.
Digga, bei mir steht 3,8. Das ist kein Witz. Inland Empire 2006, directed by David Lynch.
Was?
A Woman in Trouble. Gleiches Poster.
2,9.
The fuck?
Was ist denn da los?
Wie geht das denn?
Das frage ich mich auch.
Vor allem ansonsten ist ja alles das Gleiche. Gleiches Poster, bei mir steht auch 2700 Fans.
Ja.
Hä?
Bist du vielleicht beim Kurzfilm von Inland Empire drauf? Weil gab es da vielleicht nochmal, weil David Lynch hat ja auch ein paar Kurzfilme gemacht. Vielleicht hat er einen gemacht, der genauso heißt oder so. War das nicht?
Wie gesagt, gleiches Poster.
Hä? 2,9 steht hier.
Okay.
Abgefahren.
Das hatten wir auch noch nie.
Nee, das hatten wir noch nie.
Fancy. Mensch. Okay. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe schon auf Letterboxd einige gefunden, die wirklich diesen Stern sehr, sehr hoch, diesen Film sehr, sehr hoch bewerten.
Okay, jetzt bin ich auf die Hauptseite gegangen, jetzt steht hier wieder 3,8.
Aha, auf die Hauptseite.
Cool.
Ist das vielleicht der Schnitt aus der Bewertung deiner Freunde?
Oh.
Gibt's sowas?
Du könntest recht haben, warte mal, ich gehe mal jetzt nochmal auf die Friends. Ja, das ist die Durchschnittsbewertung von den Leuten, mit denen du befreundet bist.
Wie macht
die
man
ist
das?
Bei 2,9. Indem du auf Friends gehst.
Auf du Activity klickst, von Friends oder was?
Nee, du klickst auf Friends. Also du hast den Film.
Ja.
Und genau, Activity von Friends, du gehst auf Watched. Da steht dann, wie viele den gewatcht haben. Und wenn du dann drauf gehst, dann zeigt dir den Durchschnitt von deinen Freunden. Ich wusste auch nicht, dass es so.
Ach, siehst du, genau. Jetzt wird. Mit den paar Leuten, denen ich folge, bin ich nämlich dann bei einer 2,2.
Okay. Da folgst du ja den richtigen Leuten. Die sind auf deiner Seite.
Na, du bist halt dabei. Du hast sie nicht besonders gut bewertet.
Nee, ich ziehe den Durchschnitt nicht sehr hoch.
Mhm. Okay, aber der Rest tatsächlich 3,8 und das ist halt schon wirklich gut, Alter.
Auf ja, 3,8 ist gut. Aber das finde ich super interessant, die Funktion, dass du nochmal guckst, wie er in deinem direkten Umkreis abschneidet. Das finde ich ganz cool.
Ja.
3,8 finde ich auf jeden Fall ultra hart.
Das ist krass, ne?
Ja.
Naja, nur der Film hat Fans. Mhm. So, jetzt musst du raten.
Tja, wie gesagt, also ich glaube, aufgrund der Atmosphäre, aufgrund der schauspielerischen Leistung und eine gewisse Faszination üben ja Lynch-Filme allgemein aus, auch die schlechten. Und das ist für mich mit Abstand der schlechteste, glaube ich, dass kein Film ist, der bei dir 0 Punkte oder 1 Punkt kriegt oder sowas. Ich sage eine 3.
Nee, 2.
2
noch? Ja, ja.
Okay.
Ja, ich habe auch überlegt, wofür kann ich hier Punkte geben? Und es ist ja auch schön, dass da manches gut gespielt ist, aber das macht es nicht zum besseren Film, leider. Mhm. Ich finde, das ist alles wirklich ätzend anzugucken. Sieht einfach nicht gut aus, Alter.
That's what she said.
Okay.
Mach das Licht aus.
Mhm.
Ja.
Nee.
Okay, but we're not gonna like it.
Einer von denen.
Ja.
Sorry. Aber es war ja auch ein Straffilm unterm Strich, weil für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum, wir haben in der letzten Support-Episode vor unserer Pause, in unserer Geburtstags-Support-Episode quasi, haben Hoffi und Dennis mit uns ein Quiz gemacht und haben uns Fragen gestellt, die eigentlich hauptsächlich so auf unser Podcast bezogen waren und auf unsere Person und welcher Supporter was, wie viele Filme gebracht hat und dies und das. Und
dann habe ich knapp verloren.
So ein Bash, ja. Und Lee hat ganz knapp verloren, um Sackhaarbreite. Und deswegen muss er 2 Straffilme rezensieren. Das war einer davon und den anderen durfte ich wählen.
Ja.
Der kommt dann auch noch.
Der geht zum Glück keine 3 Stunden.
Agent of S.H.I.E.L.D. Nee, du wirst wahrscheinlich hat potenziell das Zeug, 10 Punkte von dir zu kriegen, glaube ich.
Ach. Ja, ich bin gespannt. Der kommt demnächst.
Der kommt dann demnächst. Okay. Soviel zu Inland Empires. Die Hälfte der Strafe ist schon abgesessen.
Mhm.
Von mir übrigens 4 Punkte.
Ach.
Ja.
Du bist verdammt großzügig.
Ja, ich habe ihm 2 Sterne gegeben bei Inland.
Wofür denn?
Ja, weiß nicht, was, wahrscheinlich für dieses.
Für die Faszination.
Für dieses Lyncheske.
Mhm.
Du darfst nicht vergessen, dass 4 Punkte schon immer noch ein Eierfilm ist. Also das ist nicht gut.
Nee, aber 4 Punkte ist für mich so, finde ich nicht geil, aber ich kann es aushalten. Und hier mit also 3 Stunden Mini-DV, boah, Alter.
Er strapaziert schon deine Nerven, aber wir reden hier von David Lynch, ja. Also Wild at Heart 10 Punkte, Blue Velvet 10 Punkte, weißt du, der Elefantenmensch, selbst hier. Eraserhead und so, alle bei mir gut abgeschnitten.
Ja, siehst du, Eraserhead muss ich nämlich auch mal gucken.
Da bin ich mal gespannt, weil der ist auf jeden Fall speziell.
Mhm.
Das kann man sagen.
Okay.
Okay, dann mache ich weiter mit meinem
Zweiten. Den hatten wir noch nicht hier, ne?
Weil doch.
Weil ich habe den nämlich auf meiner Nachguckliste und so.
Ich habe den irgendwann mal rezensiert, war auch eine Erstsichtung von mir. Der hat mir auch noch gefehlt, den habe ich dann irgendwann mal gebracht.
Mhm.
Der ist krass.
Okay.
Alright, so, jetzt zu meinem zweiten Film dieser Episode. Und ich war unterwegs in der Filmografie von einem Herrn, der den alle kennen, weil er 1000-mal vor der Kamera stand und in etlichen legendären Filmen mitgespielt hat. Aber er hat mittlerweile auch ganze 45 Regie-Credits. Und die Rede ist von Clint Eastwood.
Mhm.
Und von diesen Regie-Credits habe ich hier den allerersten von ihm, also sein Regiedebüt aus dem Jahr 1971. Und dieser Film hört auf den Titel. Der deutsche Titel, ich muss zugeben, ich finde ihn ganz geil, auch wenn er ein bisschen reißerisch ist und nicht so wirklich auf die Handlung schließt. Sadistico. Und der heißt auf im Original Play Misty for Me. Was handlungstechnisch zwar sehr viel Sinn macht, aber Sadistico ist schon irgendwie ein geiler Titel für einen Clint Eastwood-Film. Mhm. Und Play Misty for Me heißt ja im Original und ich erkläre mal auch, warum der so heißt. Aber erstmal zu den Machern. Das Drehbuch wurde geschrieben von Dean Reesner. Der hat super viele Scripts von Eastwood-Filmen zu Papier gebracht. Dirty Harry 1 bis 3 hat er geschrieben. Coogan's großer Bluff, auch mit Clint Eastwood, hat er zu Papier gebracht. Also einige aus der Richtung. Hast du Sadistico gesehen irgendwann mal?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, weil das ist abgefahren, weil es ein sehr ungewöhnlicher Film. Gerade für den 70er Jahre Eastwood und wenn du da seine Filmografie betrachtest, bekannt geworden durch die Italo-Western um The Good, The Bad and The Ugly, weißt du, und dann in den 70ern natürlich so diese Dirty Harry-Welle. Sadistico ist übrigens im gleichen Jahr wie Dirty Harry 1 erschienen. Aber der unterscheidet sich schon krass, weil alleine schon, was für ein Genre wir haben, ist schon ungewöhnlich. Weil Olle Klint hat sich hier selbst als Kollege von mir inszeniert. Er heißt Dave und ist DJ. Allerdings nicht auf Ballermann-Partys, so wie ich, sondern er spielt halt so sexy Songs in seiner Radioshow, weißt du, nachts und so und haucht dann so ein bisschen irgendwie.
Er hat so eine nächtliche Radioshow. Hat so
eine nächtliche Radioshow, wo er dann auch so Poems vorliest, weißt du, aus irgendwelchen Büchern und dann sagt er, und jetzt habe ich hier einen sexy Song für euch und so, für die Liebenden unter euch und so.
Mit so einer Stimme auch.
I'd like to apologize to our listeners for my co-host's sudden and violent outburst just now.
Das klingt eher wie so ein gelangweilter Ansager irgendwie, der irgendwie U-Bahn fährt als wie ein Radiomoderator. Ja, so eine sexy Stimme.
It was hard to believe that only a short time ago this was a place of happiness and joy.
So eine sexy Stimme.
Das ist für dich die sexy Stimme. Das ist ein Opa kurz vorm Abnippeln, ey.
Das ist Dave, Alter. Der ist Dynamite.
Okay.
Also er spielt seine sexy Songs, aber ist frauentechnisch im wahren Leben natürlich auch kein Kind von Traurigkeit. Und daran ist auch die Beziehung zu seiner großen Liebe Toby gescheitert. Die ist dann erstmal weggefahren, hat gesagt, okay, Schnauze voll von dem, Schnauze voll von Männern, ich verreise jetzt erstmal. Die steht jetzt aber wieder auf der Matte, ist wieder zurückgekommen und Dave will seine große Liebe zurück. Und dem DJ-Lifestyle, den will er halt abschwören.
So kennt man den Dave.
Jo, Alter, what's up, Mann?
Alter, ich habe hier 17 Samples ungefähr, die wir auf jeden Fall,
sehr gut,
die wir auf jeden Fall auf Sampleboard hauen können. Da kommt allerdings was dazwischen in dieser aufkeimenden Liebe und diesem Abschwören der alten Gewohnheiten vom guten Dave, weil diese Dame, die dazwischen kommt, heißt Evelyn. Und Evelyn kommt ins Spiel und sorgt für Trubel. Weil die Stimme von Evelyn kennen wir schon als Callerin in seiner Late-Night-Show. Und die ruft an und sagt immer, play Misty for me. Ah. Weil Misty ist ein Song, ein berühmter. Und sie will halt immer diesen Song hören. Und deswegen ist sie auch bekannt und dann Kollegen von ihm, die sagen, ach so, hier, das Misty Girl und so hat wieder angerufen und so. Und er spielt dann auch den Song ab und zu für sie. Und dann steht sie auch in Fleisch und Blut vor der Tür, vor seinem Haus.
Ich habe ja eine meiner ersten Freundinnen so kennengelernt, ne? Dass sie bei uns in der Radiosendung angerufen hat und wissen wollte, welches Lied ich da eben gespielt habe.
Ach. Wie groß bist du denn? War dann so deine Reaktion? Und bleibt man dran und so? Wie siehst du denn aus?
Was nee, hast du das an? War eher so, dass wir die Platte zweimal da hatten, weil wir die halt bemustert bekommen hatten. Und dann war da irgendwie zwei Wochen später oder so, haben wir da auf so einem Fest von diesem Radiosender aufgelegt. Und dann meinte ich so, komm halt dahin. So, ich bringe die Platte mit und dann kann ich dir die persönlich geben.
Guck mal hier.
Und dann war das wirklich, das war wie in so einem Hughes-Film oder so, Alter, die betritt den Raum und meine Wahrnehmung war Slow Motion. Das war halt wirklich, lief wahrscheinlich auch im Hintergrund irgendein Song von Clint Eastwood, Alter, das war wirklich so, die kommt da rein.
Dreamweaver
und ich war, weil wir, ich hatte World. Keine Beschreibung oder sowas, ne, ich meinte halt so, komm, ich bin halt da, komm halt auf mich zu, so, und dann gebe ich dir die Platte und die betritt den Raum und ich wusste aber sofort, das ist sie.
Oh, Liebe auf den ersten Blick, ja.
Oh ja. Ja, war ein bisschen doof, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Freundin, die musste ich dann erstmal loswerden.
Du musst mir erstmal absägen, ja?
Ja.
Und dann bist du wieder zu ihr zurückgegangen und hast gesagt,
when you need me, you'll only have to call my name.
Und dann ging was. Guck mal hier, der Lee hat Game, ja.
Tja, ja, da, du, ich war 18 oder so, 17, keine Ahnung.
die hat doch immer neue Freunde, wenn er die kennengelernt, muss der immer die alte erstmal absägen.
Der Flieger wechselt.
Das war immer fliegender Wechsel, ja, ja. Also Single gibt's da nicht.
Ja, nee, das, also damals, Fake News. Klar. Aber jetzt.
Klar. Ich verstehe die Frage nicht.
You don't like the yammer.
Was soll ich da ewig als Single rumhängen, Alter?
Was soll ich da ewig als Single rumhängen, so, als wäre das eine Krankheit, Alter. So, als wenn du da so, keine Ahnung, als wenn du da eine Warze.
Es ist halt ein Leerlauf, ne? Also du musst ja schon so sehen, in der Zeit,
wo du. Kein Leerlauf.
Natürlich, Alter, in der Zeit, wo du quasi 24/7 aktiv sein kannst, da musst du es doch machen.
Ja, sexuell gesehen heißt es ja nicht, dass du eine Freundin haben musst, um jetzt letztendlich dich auszutoben, wenn du jetzt darauf hinaus willst.
Ja, mit 17 hilft das schon. Also ist heute wahrscheinlich auch anders, aber so jetzt, als ich 17 war, war das schon sehr viel wahrscheinlicher, dass du Sex hast, wenn du eine Freundin hast.
Ich hatte auch ein paar legere Arrangements.
Ja, die hatte ich dann mit Mitte 20.
Mhm. Haben die dich auch in deiner Radioshow angerufen? Hast du die Radioshow nur benutzt, um irgendwie so ein Auffangbecken
genau.
dafür?
Genau. Nee, das war eigentlich so ein Warriors-Szenario. Weißt du, eigentlich habe ich irgendwelche Gangs angeleitet damit.
Come out to play.
Ja.
Okay.
Nee, also das ist, später waren es dann halt andere Shows.
Hat es was damit zu tun, dass du irgendwann mal mit so einer Sträflingsjacke irgendwie auf dem Mittelstreifen arbeiten musstest?
Irgendwie nee, deine anfänglichen. Das hatte nichts mit meiner Radiotätigkeit zu tun.
Das hatte nichts mit deinen Liebeleien und deinen Radiotätigkeit zu tun.
Nee, weder noch.
Okay, gut, ich wollte nur wissen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ja, jedenfalls, sie steht dann in Fleisch und Blut vor seiner Tür in seinem Haus und aus einem vermeintlichen One-Night-Stand, weil sie sagt so, ja, nur weil wir jetzt miteinander schlafen, heißt ja nicht, dass wir sofort ein Paar sind. Er sagt, okay, cool, die ist locker.
Siehst du? Noch älter als 17.
Genau. Ist aber nicht so, sondern daraus entwickelt sich eine ziemlich anhängliche, obsessive Beziehung von der Dame, also zumindest aus Evelyns Sicht. Und die hat definitiv Stalking-Qualitäten, also das artet dann ziemlich aus. Also er unterhält sich zum Beispiel mit ihr so am Auto, weißt du, wenn sie gerade ins Auto einsteigt und so, und er sagt so, ja, du kannst ja nicht mal unangemeldet auftauchen, es gibt ein Telefon, es wäre cool, wenn du anrufst und so weiter, vielleicht habe ich hier gerade Besuch oder sonst was. Und der Nachbar will halt schlafen und kommt halt aus dem Haus und beschwert sich halt. Und er sagt so, ja, ja, wir sind hier gleich fertig. Und sie schreit den Nachbarn halt übelst an, so. Und so, dass Clint Eastwood genau den gleichen Gesichtsausdruck hat wie ich, so in diesem Moment, dass ich denke so, okay, was zur Hölle, so, was ist los mit der? Also die rastet richtig aus, die ist schwierig. Mhm. Wie gesagt, fängt dann an, unangemeldet aufzutauchen, während er da irgendwie Besuch hat und bei irgendwelchen Geschäftsessen und so. Und das endet dann tatsächlich auch in einem Suizidversuch in seinem Haus, weil sie sagt so, ja, es sieht, glaube ich, nicht gut aus, wenn der Frau sich halt umbringt in dem Haus von dem großen Radiostar und versucht ihn dadurch dann halt unter Druck zu setzen, indem sie versucht hat, sich umzubringen in seinem Haus. Also es wird sehr...
Um was denn zu bewirken? Also was will sie denn?
Na, um zu bewirken, na, sie liebt ihn halt so und sie will ihm halt zeigen, dass er ihn liebt, und wenn er sie nicht will, so, dann bringt sie sich halt um.
Okay, also sie will mit ihm zusammen sein.
Ja, sie will mit ihm zusammen sein, um jeden Preis, das ist auf jeden Fall der Plan.
Okay.
Und viel weiter will ich jetzt nicht erzählen. Also es ist eine sehr unerwartete Story für einen Eastwood-Film der 70er, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Aber er hat definitiv seine Macken. Also Clint kommt hier schauspielerisch an seine Grenzen. Der war nie der große Akteur für mich. Der war für mich hinter der Kamera, war ein besserer Macher als jetzt irgendwie schauspielerisch. Auch wenn er natürlich in manchen Filmen gezeigt hat, dass er schauspielerisch was drauf hat. Aber hier, wenn es so emotional wird oder wenn er so halt überrascht guckt, so, weißt du, dann wirkt das immer so ein bisschen aufgesetzt bei ihm. So.
Ach, echt?
Ja, okay. Ja, er spielt halt hier nicht den Coolen, sondern er muss halt auch immer ein bisschen so Entsetzen zeigen oder Spannung und so. Und das ist nicht so in seinem, ist nicht so in seinem Bereich, in seinem Spektrum. Ja, und es gibt hier also eine gefühlte 10-Minuten-Sequenz, so eine Montage von romantischen Szenen mit seiner Ex, mit Küssen unterm Wasserfall und so, wo auch Roberta.
Mit der Ex?
Ja, ja, also mit seiner Ex-Freundin, die ja auch wieder aufgetaucht ist, mit der er anwandeln will.
Ach so.
Und die kommen sich ja dann nah. Und dann gibt es so 10 Minuten, halt so eine Montage, wie die unterm Wasserfall rummachen und dann so über so einen Rummel gehen und dann so ein Jazz-Festival in Monterey besuchen, das richtige Jazz-Festival übrigens. Und dazu läuft dann Roberta Flack's First time I ever saw your face. Halt, und diese Montage geht gefühlt 10 Minuten. Donna Mills spielt übrigens die Ex-Freundin von ihm. Die mit 80 Jahren übrigens immer noch richtig gut aussieht. Also ich habe mal geguckt, was sie in letzter Zeit gemacht hat, und die ist noch echt schön mit 80 Jahren. Und irgendwann später taucht auch ein Cop auf, weil er dann die Polizei anruft und versucht, die auf die anzusetzen. Und hier haben wir tatsächlich sehr gut geschriebene Wortgefechte zwischen ihm also zwischen dem Cop McCallum und diesem Radio-DJ, halt David, die sich halt gegenseitig ein bisschen auf den Sack gehen und dann auch gegenseitig so ein bisschen piesacken. Und das fand ich ganz nice, weil der Cop zu ihm schon sagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Sänger heißt, aber der Cop mag irgendeinen Song von irgendeinem Sänger, Montevideo oder so heißt er und so. Sagt so, können Sie nicht mal irgendwas von Montevideo irgendwie auflegen und spielen in Ihrer Show? Mhm. Und der Radio-Disc-Jockey, also Dave Clint Eastwood, sagt dann zu ihm so, ja, ich wusste gar nicht, dass Sie meine Show hören. Und er sagt, ich höre Ihre Show nicht, aber ich mag halt Montevideo, sagt er so zu ihm. So, mhm. Also, also da sind so ein paar Dialoge, die ganz cool geschrieben sind und die ich ganz mochte und die mich ganz gut amüsiert haben. Zu der Besetzung der Evelyn. Sie wird gespielt von einer sehr jungen Jessica Walter. Jessica Walter kennen wir natürlich alle als Matriarchin der Bluth Family in Arrested Development. Auch vor 2 Jahren verstorben. Und die spielt hier praktisch diese Stalkerin in diesem Szenario von diesem Radio-DJ.
Ist doch geil. Hört man, das heißt, hört man die auch anfänglich nur anrufen?
Du hörst diesen Satz, diesen Play Misty von mir, genau. Du hörst erstmal nur die Stimme. Aber es glaube ich, nur einmal und dann steht sie vor der Tür.
Ja, die war ja auch die Mutter von Archer. Deswegen ihre Stimme, die hatte ich dann auch echt lange noch nach Arrested Development präsent.
Ja, die ist recht signifikant auf jeden Fall, die Stimme. Finde ich auch. Womit Clint Eastwood hier schon bei seinem ersten Regiedebüt sofort losgelegt hat, ist, dass er unter Budget geblieben ist und dass er tatsächlich diesen Film unter der geplanten Drehzeit auch hingekriegt
natürlich.
Hat. Das heißt, er hat sich hier schon als krasser Arbeiter erwiesen, hat Geld Mr. zurückgegeben, Effizienz. Genau, Mr. Effizienz, und hat sogar nicht mal die volle Zeit gebraucht, um diesen Film abzudrehen. Also und zudem war es auch noch erfolgreich, weil das Budget waren 725.000. Er ist, wie gesagt, unter dem Budget geblieben.
Günstig war der.
Super günstig und hat 10,6 Millionen eingespielt. Also es war recht erfolgreich. Was ich noch interessant finde, was die Hintergrundinformationen angeht, Steve McQueen lehnt ja hier die Hauptrolle ab. Weil er nämlich das Drehbuch gelesen hat und fand zwar interessant, aber er hat gesehen, dass die Frauenrolle der viel interessantere Part ist, der Stalkerin. Mhm. Er hat gesagt, es gefällt ihm nicht, dass hier schauspielerisch oder dass der interessante Part halt nicht er ist, sondern dass der interessante Part von der Schauspielerin gespielt
wird. Kennt man ja von ihm, dass der nicht gerne Sachen gemacht hat, wo Leute mehr scheinen als er.
Ja. Genau, das wissen wir ja und so, dass er sich versucht in der Szene, wo halt viele Stars in einem Bild zu sehen sind, dass er sich versucht zu profilieren, indem er irgendwas macht und so.
Mhm.
Und deswegen hat er hier die Rolle dieses Radio-Disc-Jockeys abgelehnt.
Stand da schon fest, dass Eastwood Regie führen wird?
Das weiß ich gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon war. Vielleicht war das noch vor dieser Produktion. Hm. Ich weiß, dass Eastwood dann irgendwann mal gesagt hat, dass er gerne Regie führen würde bei diesem Film. Und das ist schon eine ganz coole Connection, weil Don Siegel stand jetzt zum ersten Mal vor der Kamera.
Ach.
Und Don Siegel war ja derjenige, der dann Clint Eastwood wiederum für Dirty Harry inszeniert hat.
Ja.
Und das lief alles unter dem gleichen Filmstudio.
Aber der Moment, Don Siegel war hier vor der Kamera noch?
Ja, Don Siegel war praktisch vor der Kamera als Schauspieler in seiner Nebenrolle besetzt.
Ja, weil du meintest, das war das gleiche Jahr, ne, der Release.
Ja, das war das gleiche Jahr. Ja. Und dann hat er praktisch Clint Eastwood für ihn vor der Kamera gestanden. Das heißt, es war so ein bisschen ein Klüngel in dem Filmstudio.
Mhm.
Und die haben nämlich Folgendes gesagt. Die haben gesagt, wenn du hier so einen kleinen Film machen willst, unter 1 Million Budget mit anderen, und du willst Regie führen, dann musst du für uns aber auch irgendwie einen coolen Film drehen, so, weißt du, der dann wieder Geld in die Kassen spielt. Also es war so ein bisschen so ein Arrangement wie Scorsese zum Beispiel hat in seinen Studios.
Mhm.
Der ist ja auch so, dass er sagt, so, ja, ich mache hier einen Arzi-Fazi-Film, den irgendwie wahrscheinlich nur 20 Leute sehen werden, à la Silence und Co.
Hm.
Oder irgendeine so Doku über einen tibetanischen Mönch. Aber danach musst du halt einen Goodfellas drehen. Mhm. Oder irgendeinen Film, der dann wieder Geld in die Kassen spielt. Oder hol DiCaprio und dreh dann den nächsten Film mit ihm und so.
Ja.
Der hat ja auch so ein Arrangement, dass er sagt, so, ja, so geben und nehmen, weißt du. Und so ähnlich war es auch mit Eastwood damals, dass er gesagt hat, okay, ich mache für euch dann demnächst halt wieder einen Film, der richtig viel einbringt.
Okay.
Dass der dann so erfolgreich wird, hat man tatsächlich nicht prognostizieren können, aber Sadisco war dann ein moderater Erfolg mit den 10,6 Millionen Einspielen. Ja.
Okay, aber offenbar nicht so ein wirklich guter Film, wenn man dir so zuhört.
Er ist okay. Der ist tatsächlich okay. Er ist auch produziert von Eastwood und der sollte ursprünglich in Los Angeles spielen und dann hat ihn Eastwood in seine Heimatstadt versetzt, nämlich Carmel by the Sea heißt der Ort. Und in diesem Heimatort war er tatsächlich auch eine Zeit lang mal Bürgermeister gewesen. Was ich auch nicht gewusst
habe. Wo hab ich denn das schon mal gehört, Alter? Wo ist das?
Ich weiß gar nicht, wo das genau ist, geografisch, kann ich nicht sagen.
Das,
Carmel, also C-A-R-M-I-L.
Also wenn das in Kalifornien ist, dann war ich da schon.
Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht weit von L.A. ist. Das wird schon wahrscheinlich in der kalifornischen Region sein, aber du kannst ja nochmal googeln. Ich habe es jetzt nicht recherchiert.
Hm.
Die findet halt eine Frage, auf die ich nicht recherchiert habe.
Ja, ist immer wieder der Fall. Das schafft er. Tut mir leid. Ja, doch, da war ich schon.
Da warst du schon?
Ja, Mann.
Was hast du da gemacht? Gibt es da was Besonderes?
Ich meine, dass da unweit davon entfernt auch dieser eine krasse Baum steht.
Okay.
Ja, das ist Monterey County. Ja, doch, da bin ich durchgefahren.
Ich will den Ort besuchen, wo Clint Eastwood Bürgermeister war. Das war der Ansatz.
Okay.
Ja.
Nee, weil ich mich gerade halt gefragt habe, wo zur Hölle habe ich das gelesen? Und ich meine, dass da eben auch diese, boah, wie heißt denn, war das? Das muss ich jetzt auch nochmal nachgucken. Ja, also, siehst du, Lonely Pine, genau, diese Lonely Cypress, die ist nämlich in Monterey.
Habe ich schon mal gehört von diesem krassen Baum.
Genau, das ist nämlich eben so ein Fels, wo dann so ganz weit vorne direkt am Wasser halt alleine so ein einzelner Baum steht.
Ja, siehst du, und dieses Haus.
Das ist eben auch schon Monterey.
Und dieses Haus von der Ex-Freundin ist zum Beispiel auch direkt an so einer Klippe, wo du halt unten das Meer siehst und so. Also ist auch
das ist eine schöne Gegend da, Alter. Das ist auf jeden Fall, ja, ist cool. Deswegen, ja, also ich war tatsächlich schon dort. Okay.
Ja. Also wir haben hier so eine klassische Stalker-Geschichte. Es ist alles ein bisschen schauspielerisch. Eastwood halt nicht so gut. Und sie spielt es halt wie in so einem Slasher. Also sehr überdreht. Sie spielt das so ein bisschen wie Carries Mutter oder irgendwie die oder die Mutter von Jason. Weißt du, im ersten Teil so, also mit weit aufgerissenen Augen und so, wenn sie dann aufgeregt ist und so, also. Okay. Aber es hat schon was, also es hat schon ein bisschen was von diesem 70er-Jahre-Charme, die macht das schon ganz gut.
Mhm.
Und der ist nicht schlecht, aber ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Film für seine Rechnung. Also es ist die gleiche Szenerie und im Grunde genommen die gleiche Thematik hat ja auch Feiges voll Affäre später aufgenommen. Ja. Und der hat das, in meinen Augen hat er das um einiges besser gemacht mit Michael Douglas und Glenn Close. Das fing ja auch an als Affäre und artet ja dann ziemlich krass aus.
Hm.
Und das ist so ein bisschen der Vorgänger davon, Sadistico.
Ja gut, dieses, was Stalking angeht, das hatten wir doch neulich erst auch mit Baby Reindeer, ist ja schon, hat er wohl auch nochmal ein bisschen.
Ja, die Thematik wurde ja immer wieder aufgegriffen, ja genau. Jetzt auch diese You-Serie und so, es geht ja alles so ein bisschen in diese Richtung. Ja, okay. Aber das Clint Eastwood sich selber halt so ein bisschen als Player inszeniert und dann noch so Liebesszenen von Donna Mills reinschreibt und so, das war schon komisch, also. Wenn er dann auf dem Regiestuhl sitzt und er den Film produziert, findest du schon manche Sequenzen dann seltsam, so, weißt du, aber auf der anderen Seite sieht er ja nur wirklich cool aus und das ist ja 70er Jahre Eastwood, weißt du.
Klar.
Natürlich nimmst du ihn ab, dass er ein Flachleger war und so ein Radiomoderator und er hat ja auch eine coole Stimme und so, also insofern kannst du ihm das ja nicht abstreitig machen.
Ja.
Oder absprechen.
Können wir ein Lied von singen?
Können wir ein Lied von singen, du, wie viele Leute sich schon in unsere Stimmen verliebt haben. Ja.
Okay.
102 Minuten geht das, ist aus dem Jahr 71 und hier kommen die anderen Punkte. IMDb 6,9, Metascore 78 und Letterboxd.
78, Alter?
Ja.
Ist richtig gut.
Letterboxd ist bei einer 3,4.
Ha. Ich sag 6.
Nee, du verhaust dich halt immer einen Punkt, also eine 7 ist es noch geworden.
Digga, was?
Ja.
Das klang schon wieder überhaupt nicht danach.
Na, Alter, sag mal.
Was ist denn mit dir los?
Also, klärt mich auf. Ist heute irgendwas anders in meiner Beschreibung, weil ich zwei Stunden weniger geschlafen habe als
sonst? This is disappointing again.
Wow.
Ich glaube einfach, dein Mojo, Punkteraten hast du verloren in den letzten 3 Monaten.
Das ist aus dem Training. Genau. Als hätten wir dann mit dem Punkteraten aufgehört. Ich habe
ja, du, einmal die Woche reicht das nicht. Jetzt wieder öfter Punkteraten, jetzt bist du raus oder was aus dem Game?
Na, wahrscheinlich.
Unfassbar. 7 Punkte noch.
7, Alter. Nicht schlecht.
Ich habe mir sehr eingebildet, dass das leicht war.
Echt nicht. Hm, na gut.
Klärt uns auf.
Ja.
Klang ich wie eine 6 oder klang ich vorhin wie eine, was war das, 5 oder was du gesagt hast, 5,5 bei Fast and Furious. Ja, schreibt's in die Kommentare.
6,5 habe ich gesagt und du warst bei 7,5, was immer noch ein grober
Ja, also Witz zweimal ist, ein Punkt verhauen, deswegen klärt uns auf, schreibt's in die Kommentare, wer hier
ja, heute läuft was
verschallert schief. Ist.
Hm.
Gut.
Ja gut, vielleicht ist das auch einfach die Strategie mit schön entspannt anfangen und dann läuft's wie gehabt.
Vielleicht ist es das.
Ja, mal gucken. So, ich habe mir noch einen Kinofilm angeguckt, den du nicht sehen wolltest.
Mhm.
Und mich hat aber irgendwie der Trailer verzaubert, den wir, irgendwann vor 3 Kinobesuchen oder so haben wir den Trailer gesehen.
Mhm.
Und ich wollte ihn sehen. Er heißt schlicht und ergreifend Didi. Aus diesem Jahr. Ja, also gut, schlicht und ergreifend war es vielleicht ein bisschen falsch formuliert, weil da folgen noch ein paar Schriftzeichen, die ich aber leider natürlich nicht lesen kann. Und ich habe recherchiert, Didi heißt auf Chinesisch jüngerer Bruder.
Ah ja.
Ja, wäre ja insofern verwirrend, weil die Familie, die hier erzählt wird, ist aus Taiwan. Und der Junge heißt auch nicht Didi. Aber sorry. Also.
Das wird immer verwirrender. Okay.
Ja. Das ist ein Film von Regisseur Sean Wang. Der hat 11 Credits. Da sind eine Menge Kurzfilme und Dokus dabei. Und das ist sein erster fiktionaler Langfilm. Mhm. Der war aber Anfang des Jahres Oscar nominiert für einen seiner Kurzfilme, nämlich für Nai Nai und Wai Po. Das war dieser Film, wo es um diese beiden älteren Menschen geht. Ich glaube, du hast ihn nicht gesehen, ne? In der Vorbereitung.
Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich kann mich
Nai Nai war die Oma. Das ist wirklich nur.
Ich weiß gar nicht, wie viel ich von den Kurzfilmen. Ich dachte, dass ich von den Kurzfilmen eigentlich alle gesehen hätte, aber bin mir jetzt nicht sicher.
Ich hatte das irgendwie auch so. Deswegen müsstest du den auf jeden Fall gesehen haben.
Mhm. Möglich wäre es. Ich gucke mal einfach bei Letterboxd in seine Filmgriffe.
Ja, passenderweise spielt Nai Nai hier auch mit. Mhm. Also die Dame aus dem Kurzfilm, die damals schon seine echte Oma war, ist es hier wieder. Und sowieso ist dieser Film stark autobiografisch beeinflusst. Das ist also alles relativ nah an Sean Wangs realer Geschichte. Und demzufolge hat er das auch geschrieben. Mhm. Weißt du jetzt, welcher Kurzfilm das ist?
Ja, ich habe nichts von ihm geloggt. Insofern habe ich wohl nicht alle Kurzfilme gesehen letztes Jahr. Vorletztes.
Okay. Nee, letztes. Also war ja dieses Jahr Oscar nominiert.
Nee, den habe ich nicht geloggt. Und klingelt auch nichts.
Okay.
Ich lausche.
Ja. Wir sind im Sommer 2008 und im Fokus steht der 13-jährige Chris Wang. Von seinen Freunden liebevoll Wang Wang genannt. Und regional sind wir in Fremont, Kalifornien. Jetzt lebt Chris mit seiner Mutter Chung Sing und seiner Schwester Vivian und deren gemeinsamer Oma Nai Nai. Der Vater von den beiden, der unterstützt die Familie finanziell weiterhin aus Taiwan, hat da aber jetzt irgendwie einen Job und so, wie es die Mutter darstellt, wohl auch eine Geliebte. Jedenfalls leben die halt mit dem Geld, was der Ehemann schickt. Davon leben die primär. Die Mutter ist Künstlerin, aber bringt damit nicht wirklich Kohle rein. Die malt halt zu Hause Bilder und kümmert sich ansonsten um Haushalt und Familie. Muss sich natürlich auch noch ein bisschen um die Oma kümmern, die da lebt. Und die Oma ist aber halt die Mutter des Vaters. Das hat schon auch immer wieder so ein paar Spannungen zur Folge, ne? Weil die natürlich dann sagt, so ja, wenn mein Sohn nicht wäre, dann würdet ihr hier alle nichts haben und so weiter. Und an einem gewissen Punkt sagt die Mutter dann natürlich auch so, ja, du, dein Sohn hat sich aber halt auch entschieden, jetzt in Taiwan zu sein und wir sind halt hier. Ja, und so hat Chris zu seiner Mutter ein relativ gutes Verhältnis. Sie ist wahnsinnig herzlich. Er ist halt schon so der Archetyp vom Teenager. Der ist total ätzend zu seiner Mutter. Zu Oma ist er noch ganz nett, aber mit der Schwester, die gehen sich halt an die Gurgel, ne? Also so der erste Streich, den er ihr spielt, nachdem sie wieder was gemacht hat, was ihm nicht passt, ist irgendwie in ihre Gesichtslotion pissen.
Okay, so gleich.
So nimmt so die Flasche von dieser Lotion, pisst da rein, schüttelt das ordentlich durch und sie schmiert sich dann halt später aufs Gesicht.
Lecker.
Also der ist schon ein kleiner Wichser, aber halt eben, was man von so einem 13-Jährigen auch irgendwie kennt, macht mit seinen besten Freunden Fahad und Soup auch lauter Dinge, die man irgendwie, also die ich zumindest als 13-Jähriger auch gemacht habe. Er sprengt irgendwelche Briefkästen in die Luft oder zündet irgendwelche Dinge an und macht halt Faxen.
Böller in die Hundekacke rein.
Sowas zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, und so hat er jetzt diesen Sommer, sind die letzten Sommermonate, wo sich ein bisschen was verändert, weil jetzt steht halt eben die Highschool an. So, das heißt, ne, das Umfeld wird sich verändern, unter Umständen eben auch die Freunde, mit denen er so abhängt. Und bisher hat er eben so die letzten Jahre eben diese zwei besten Freunde gehabt, Fahad und Soup, der eigentlich Jimmy heißt, aber halt von allen Soup genannt wird, weil er auch asiatisch gelesener Herkunft ist und seine Mutter wohl immer irgendeine Kimchi-Suppe kocht und deswegen die ganze Butze nach Suppe riecht und eben er demzufolge auch. Und so wird er halt von seinen Freunden Soup genannt. Mhm. Ja, und die hängen halt zusammen ab, machen eben diese Faxen. Natürlich quatschen sie auch oft über irgendwelche Mädels und so Zukunftspläne und was sie halt so, wen sie toll finden und wen nicht. Und natürlich hat auch Chris einen Schwarm, nämlich Maddie. Und Maddie oder Maddie, die chattet mit ihm dann über AIM, diesen AOL Instant Messenger, was halt Anfang 2000er irgendwie so ein Ding war und natürlich auch über Facebook.
Der war groß, ja.
Kommunizieren die und so wird halt viel gechattet und dann treffen sie sich auch und irgendwie gehen mal zusammen aus und sie sagt ihm dann aber an einem gewissen Punkt, dass er für einen Asiaten ganz gut aussieht.
Okay.
Und diese Einschränkung irgendwie schlägt die bei ihm ein und obwohl er sie total toll findet, ist das dann so der Punkt, wo er irgendwie dicht macht und den Kontakt zu ihr dann auch abbricht und sowieso ist sie nur einer der Stränge, weil im Grunde ist das so ein Coming-of-Age-Ding. Mhm. Also wir sehen ihm in diesem letzten Sommermonat jetzt vor Beginn der Highschool halt dabei zu, wie er Dinge lernt, die ihm seine Familie nicht beibringen kann. Skaten auch zum Beispiel. Ne? Also er ist eh schon so ein bisschen Skater und filmt halt ganz gerne mit seiner Mini-DV, da sind wir wieder, hat halt so eine Cam, mit der er rumrennt und Dinge filmt, wie eben auch so diese YouTube-Videos, die sie halt davor gemacht haben, wo sie irgendwelche Faxen machen.
Ja.
Und dann wird er irgendwann von Skatern angesprochen, weil die jemanden suchen, der ihre Tricks filmt. Und dann wird er Teil dieser Crew und lernt dann eben, wie man skatet und wie man vor allem Skaten filmt so und googelt dann halt, ne, wie man coole Shots für Skate-Videos macht und kommt dann da so ein bisschen rein und dann freut er sich auch, weil er dann irgendwie so die Jungs meinen dann so, hey, bist jetzt hier der nächste Spike Jonze oder was machst du für Faxen? Mhm. Spike Jonze witzigerweise hier ein Cameo in Form seiner Stimme.
Okay.
Das geilste Cameo ist sowieso, Stephanie Hsu hat hier ein Cameo in Form einer Person, die so ein Küssen-Tutorial auf YouTube hochgestellt hat, weil ab einem gewissen Punkt will er natürlich auch wissen, weil er und Maddie sich näher kommen, will er auch wissen, wie das im Falle eines Falles dann ablaufen würde.
Mhm.
Und dann guckt er sich so ein Tutorial an und das ist Stephanie Hsu.
Ja, das ist die Dame aus Everything, Everywhere, All at Once, für diejenigen, die sich gerade fragen, wer das ist.
Ja, weil ansonsten sind hier schon, die Leute sind zumindest im Mainstream auf jeden Fall unbekannt, also ist aber auch jetzt eher schon das klassische Modell, ne, weil das ist hier sein erster fiktionaler Langfilm, also wenn du nicht gerade Zoe Kravitz heißt, dann kriegst du dafür halt jetzt nicht die A-Lister so.
Nimm dir die hin.
Ja, aber Chris Wang wird von Isaac Wang gespielt. Das ist leider so lustig, weil sich hier diverse Nachnamen echt doppeln und ich habe es recherchiert, da ist niemand verwandt. Die heißen halt so, leider. Aber das heißt leider. Ja, also ich glaube sowieso, Sean Wang heißt eigentlich Wen Shu oder so. Und hat es halt jetzt für den englischsprachigen Raum umgedreht und dann aus Show irgendwie Sean gemacht. Tatsächlich witzigerweise wie bei hier mit Simu Liu, der Marvel-Film Shang-Chi.
Hm.
Wo es sich ja auch nur so irgendwie so ein Buchstaben umgedreht oder dazu getextet so und das ist jetzt mein englischer Name.
Hm.
Ja, aber Chris Wang.
Ja gut, kennen wir von Nguyen zum Beispiel auch im Vietnamesischen und so, dass da manche Nachnamen sehr häufig auftreten.
Ja.
Und die sind meistens nicht miteinander verwandt, sondern...
Ja, und Isaac Wang hat 12 Credits. Der hatte eine Nebenrolle in diesem Good Boys, mit wo es eben diese drei kleinen Jungs ging. Da war der einer der im erweiterten Freundeskreis. Und bei Raya and the Last Dragon hat er auch mitgesprochen. Also hat schon ein paar größere Produktionen gemacht. Aber hier, er trägt das Ding halt. Und das macht er echt gut, Alter. Das ist krass.
Okay.
Sowieso, finde ich, inszeniert der hier Coming of Age auf eine sehr unaufgeregte Art, die ich aber wahnsinnig gut finde, weil sie, also zum einen ist es schön emotional, ohne das wirklich jetzt mit der Brechstange einzufordern. Und der macht jetzt auch nicht diese großen Wellen, die man halt sonst von diesem klassischen Hollywood Coming of Age Film erwarten würde. Also so, das mit den besten Freunden kommt's nicht zur Eskalation, wo man sich aufs Maul haut oder so. So, der Streit mit der Schwester geht auch nicht an einen Punkt, wo dann irgendwann was Tragisches passiert oder so, sondern das ist alles wahnsinnig echt und dadurch aber irgendwie halt auch nochmal spezieller, finde ich, weil es irgendwie für mich dadurch emotionaler wird. Und es spielen eben alle Beteiligten auch wirklich gut, weil, Alter, das Verhältnis zur Mutter, so nachvollziehbar für mich gewesen, wie das hier erzählt wird. Alter, ich finde das so krass. Also weißt du, dass du dann auch irgendwann mit seiner Mutter, da gibt's halt noch so ein paar Momente, wo die Kommunikation nicht sofort im Schreien endet. Mhm. Aber ansonsten ist halt, er fühlt sich einfach nicht verstanden von der Mutter, Alter. So, und die ist ihm peinlich und all das, weißt du. Und dann ist er da mit seinen Skaterfreunden und die gucken sich gerade Material an seinem Rechner an, was sie gefilmt haben. Und dann kommt die Mutter rein und ihm ist halt nur unangenehm. Mhm. Und die Skaterjungs sind aber halt eine ganze Ecke älter als er, ne? Und die sind halt schon an einem Punkt, wo die halt sagen, Alter, du kannst doch nicht so mit deiner Mutter sprechen, ey, was geht ab? Mhm. So, die hat voll coole Bilder gemalt und du disst die hier nur so, what the fuck? Und er ist aber halt dieser 13-jährige pubertäre Teenager,
ja, klar,
der halt
auf einer anderen Wellenlänge,
da noch nicht ist. So. Und
ja, fängt an,
das ist wirklich schön dargestellt, Alter. Das ist krass, also weil das auch wirklich geil gemacht ist, wie du seine POV nachvollziehen kannst.
Aber ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der jetzt an Jonah Hills Regiedebüt mit 90s natürlich denkt.
Ja, den muss ich auch noch, der steht auch noch auf meiner Liste.
Der steht noch auf deiner Liste, weil das ist natürlich auch ein kleiner Film und er kommt natürlich auch als viel zu jung an diese Skater-Gang, die schon etabliert ist und so weiter mit ran und so, weißt du, und es ist auch diese kleine Coming-of-Age-Geschichte mit Familiengeplänkel zwischen seinem Bruder und ihm und so. Also es erinnert schon wirklich stark daran von dem, was du da gerade erzählst.
Ja.
Den musst
du nachholen. Du, und vielleicht, ja, wollte ich ja sowieso sehen und ich glaube auch für mich ist, vielleicht sind es hier einfach so ein paar Themen, wo ich gut anknüpfen konnte, wie das Ding mit dem Skaten und so, und natürlich ist er auch, sind dann eben diese Skater die cooleren Leute als seine beiden Homies, die er eh schon hat. Weil die halt einen Ticken älter sind und die skaten und feiern wilde Partys und da rennen halt andere Chicks rum und so. Und das eröffnet ihm halt eine neue Welt und er will halt irgendwie dazugehören. Aber es ist eben jetzt auch nicht die Sorte Film, wo du am Anfang so den Lutscher-Typen erzählst, der dann durch dieses Coming of Age irgendwann an einen Punkt landet, wo er von allen gemocht wird oder so. Weißt du, sondern auch da, dem geht's eigentlich schon, das ist ein ganz cooler Typ, schon zu Beginn des Films. Mhm. So, die Ladies finden ihn auch irgendwie gut und er hat eben Freunde und ist jetzt nicht so totaler hoffnungsloser Fall, der jetzt vor der Highschool eine Wendung durchmachen muss, damit er da nicht komplett untergeht, sondern es ist, wie gesagt, es ist alles ziemlich unaufregend, aber wirklich gut. Also ich war schwer überrascht. Ich find den Film echt gut. So, und vor allem, also wahrscheinlich auch, weil er das wirklich gut spielt und die Mutter ist schon auch ein ziemliches Highlight. Joan Chen spielt nämlich Chun Sing, die Mutter. Die kennen wir aus dem 95er Judge Dredd. Also die hat sowieso ein paar große Sachen gemacht, weil ja 98 Credits ist noch nicht gerade wenig und eben auch schon einiges Hollywood dabei. In einer der ersten Netflix-Serien, Marco Polo, da hatte sie auch eine durchgehende Rolle. Mhm. Also du kennst sie auf jeden Fall auch.
Möglich.
Optisch. Die Schwester Shirley Chen spielt Vivian. 18 Credits, ja, war jetzt wenig Großes dabei, was man kennen könnte, aber die macht das auch super. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, weil das ist mal wieder eine Art 90-Minüter, der geht 93 Minuten. Mhm. Rated R, weil halt dann doch irgendwie ein paar Drogen konsumiert werden und die Sprache wahrscheinlich auch. Und auf jeden Fall die Sorte kleiner Film, wo ich finde, den muss man sich angucken.
Glaubst du, der würde mir persönlich auch gefallen?
Ja. Mhm. Ja, glaube ich wirklich.
Dann landet er auf meiner Watchlist.
Ja, Didi. Mhm. Und also verstehst du, was ich meine? Ich habe nicht so richtig verstanden, warum er Didi heißt, weil der wird nicht so genannt, soweit ich das beurteilen
kann. Konntest du auch nirgends recherchieren, weil der Titel kommt, oder?
Also eben, einer der True Effects ist, dass in Bezug auf den Filmtitel, dass Didi eben auf Chinesisch jüngerer Bruder heißt. Und das müsste ich jetzt vielleicht rückblickend nochmal gucken, ob Vivian ihn zu irgendeinem Zeitpunkt Didi nennt. Mhm. Aber also wenn, dann ist es wirklich so beiläufig, dass das als Filmtitel schon ballsy ist. Weil
ja,
es halt
und als Filmtitel wäre es ja seltsam, weil wir nicht in ihrer POV sind, weil sie ja überhaupt nicht im Zentrum steht und so. Weißt du, so.
Ja gut, aber es geht um ihn und er ist der jüngere Bruder, ne? Vielleicht ja, so.
Da kann man ihn auch, so kann man auch Sohn als Titel nehmen, so weißt
ja.
du. Als,
ja gut, also Wang Wang hätte wahrscheinlich Probleme verursacht mit anderen Dingen, wenn das der Filmtitel gibt.
In der Videothek in der falschen Abteilung was ich abgestellt.
Ja, hoppla. Und Chris wäre jetzt auch unspektakulär, aber keine Ahnung. Also es ist halt auch so ein Ding, ne? Er will dann natürlich von den Skater-Jungs, möchte auch nicht Wang Wang, also da stellt er sich auch nicht als Wang Wang vor, sondern als Chris, weil er natürlich anders wahrgenommen werden möchte. Ne?
Verstehe.
Deswegen, also dieses Coming-of-Age-Ding ist sehr subtil erzählt und ich finde es aber dadurch gerade gut.
Ja, dann guck du mit 90s und ich guck dir die. Und dann haben wir da in dem Spektrum beide Filme gesehen. Also es,
guter Plan.
Die scheinen schon sehr ähnlich zu sein.
Ja.
Alright,
ich. Ja, aber du, Skaten ist hier nicht so im Fokus, ne? Also das,
ja, gut, das ist da schon mehr, aber es ist
halt eine der Stationen hier. Jetzt würde ich noch kurz, bevor du redst, die anderen Punkte raushauen.
Ja, ja, mach.
7,6 sind es nämlich auf IMDb. Der Metascore ist bei 78. Das ist schon richtig gut. Und auf Letterboxd 4,1.
Ordentlich.
Der Film hat Fans. Didi.
8,5, sage ich.
Ich bin sogar bei 9.
Sogar bei einer 9?
Ja.
Uiuiui.
Ui.
Euphorie.
Ja. Mochte den sehr. Der ging mir echt ans Herz. Ist ein geiler Film.
9 Punkte, nicht schlecht.
Guckt euch Didi an.
Genau. Und die Rache der Enterbten fehlt auch noch.
Sowieso. Ja. Das, ach Gott, es wird nicht mehr lange dauern. Und dann kriegen wir so einen aufgetragen. Jetzt geht's ja wieder los hier.
Ja. Unser erster Auftragsfilm nach der Sommerpause. Batteries Not Included kommt jetzt. Oder Blood Buddy, könnt ihr ihn auch nennen.
Ja, das ist aber das wieder ein gutes Beispiel für niemand kennt den Originaltitel, weil der deutsche Titel halt so die Runde gemacht hat.
Absolut, ja.
Chucky, die Mörderpuppe.
Ja, der heißt im Original Child's Play tatsächlich. Aber man kennt ihn natürlich unter der Chucky-Serie oder unter Chucky die Mörderpuppe oder nur Chucky. Und dieser Auftragsfilm kommt aus Österreich, nämlich von unserem Kumpel Atombomb. Also schönen Gruß nach Österreich. Dir gehört der erste Auftragsfilm hier nach unserem Comeback.
Mhm.
Und über den reden wir und jetzt raten wir erstmal. Jetzt wirst du bestimmt treffen, weil jetzt musst du mir nicht zuhören. Kannst direkt aus dem Bauch raus einfach Punkte raushauen. Insofern nichts, was dich ablenken könnte.
Ja, du liegst ja vorne, ne? Also nur mal
soll ich vorlegen?
Der Fairness halber müsstest du vorlegen.
Ja, dann machen wir das doch. Warte mal, ich sag, du bist bei einer...
Also ich habe mir eh was aufgeschrieben.
Ich auch.
Gesehen, das ist völlig Latte.
Ich habe mir eine 7 für dich aufgeschrieben.
Mhm. Ich habe mir für dich 8 aufgeschrieben.
Mhm.
Und ich gehe davon aus, dass das keine Erstsichtung war für dich.
Nee, das war keine Erstsichtung.
Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich den überhaupt schon mal in voller Länge gesehen habe.
Ah, okay.
Weil also natürlich wusste ich, wer oder was Chucky ist und wie Chucky aussieht und all sowas. Und ich habe auf jeden Fall auch schon mal einiges davon gesehen. Aber ich, ohne Scheiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals einen Film von vorne bis hinten gesehen habe.
Ja, das Franchise ist mittlerweile richtig groß. 8 Filme hat die Filmreihe. Der letzte war, glaube ich, ein Remake. Also, und es gab auch mal eine Serie. Also die gibt es immer noch, glaube ich, 2021. 3 Staffeln bisher.
Ja, und die spannenderweise mit der Tochter von Brad Dourif, ne? Das finde ich.
Die Tochter von Brad Dourif.
Die spielt damit, ja. Fiona Dourif, die spielt in der Serie mit. Und anscheinend auch durchgehend, also kann nicht nur so ein Marketing-Gag gewesen sein. Und dann habe ich mir Bilder von der angeguckt. Alter, das ist ja unheimlich, wie ähnlich die ihm sieht.
Ja.
Wenn du so, es gibt so einen Shot, wo du die halt auch von vorne mit diesen sehr intensiven der Augen, die hat halt 1:1 seine Augen.
Krass.
Ja.
Ja, Brad Dourif empfiehlt sich langsam als ganz oben hier in unserer Most-Watched-Liste hier von Schauspielern. Also den haben wir jetzt einige Male in diesem Jahr.
Ja.
Aber es sind allgemein viele Leute hier, die auf jeden Fall schon Sachen gemacht haben, die ihr kennen könntet. Also der Regisseur ist Tom Holland, der Regisseur von Fright Night aus den 80ern und hat das Psycho-Sequel gemacht, also auch ein Film, den der eine oder andere gesehen hat. Die Kameras von Bill Butler, der Kameramann von Jaws, Alter, von Der Weiße Hai, Rocky 2 und 3, von Grease und so, also wirklich verschiedene Sachen. Und der Score ist von Joe Renzetti, den auf jeden Fall Genrefans kennen, weil der hat die Filmmusik zu Dead and Buried gemacht, hatten wir hier. Frankenhooker ist die Filmmusik von ihm.
Mhm.
Die Basket Case Sequels hat er vertont und so. Also das ist schon mal hinter der Kamera und auch vor der Kamera sind da Leute, die man durchaus gesehen haben könnte.
Ja, na gut, Fright Night haben wir ja hier gebracht.
Nur das Remake, nicht das Original. Weil er hat ja das Original inszeniert, Tom Holland in den 80ern. Du hast das schlechte Remake gesehen, ohne das Original zu kennen, was schon skandalös genug ist.
Aber warte mal, bist du sicher, dass das Original das, also da haben wir drüber gesprochen, aber habe ich das Original nicht auch gebracht?
Nee. Oder?
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Ich glaube, du hast auf jeden Fall über Sequel geredet mit Colin Farrell, weil den habe ich ja nicht gesehen, weil ich mich dagegen weigere.
Moment mal, aber ein Fright Night ist bei uns in der Liste drin, den wir beide bewertet haben und deswegen
muss das
Sequel gewesen sein.
Doch, doch, ich habe das Sequel gesehen.
Ja, von 2011. Ja, der kam bei uns beiden nicht besonders gut weg.
Ja.
4 Punkte von mir, 5 von Guess.
Aber das Original aus den 80s, das mag ich, die Ram Schwarze Nacht.
Ja. Und Den haben wir nicht in der Liste. Okay, dann habe ich den offenbar nicht gesehen.
Der ist noch offen.
Ja. Okay. Ja, aber da waren ja auch schon ein paar Leute beteiligt, die wir jetzt hier wieder haben. Mhm.
Alter, die Hauptdarstellerin Catherine Hicks, mhm, die hier die Mutter von dem Kleinen spielt, ey, wie lange ich überlegt habe, wer ich das Gesicht gesehen habe. Und ich meine, ich habe nie diese Serie Eine himmlische Familie
geguckt. Aber daher kennst du die.
Aber du hast immer beim Rumsepp, die lief ja gefühlt jeden Tag irgendwie, zu jeder Uhrzeit.
Naja, die lief auch lange, ja.
Und deswegen hast du das Gesicht natürlich ständig irgendwie beim Rumseppen gesehen. Aber das zuzuordnen, ey, dass das die Mutter aus der Serie ist, von Jessica Biel und so, ja, darauf bin ich nicht gekommen, ey. Das muss ich erstmal irgendwie recherchieren, dass die ist aus Einer himmlischen Familie. Mhm. Ist auch so eine, ist krass, weil das ist so eine klassische Hitchcock-Blondine, die damals wahrscheinlich so in so einem Hitchcock-Film gespielt hätte, wenn sie eine Generation vorher noch irgendwie vor der Kamera gestanden hätte. Und jetzt ist sie halt in den 80ern groß geworden. Mhm. Schon interessant, aber so der Typ, Doris Day.
Voll.
Ja. Ja, willst du mal die Story zusammenfassen von Child's Play?
Ja, kann ich machen. Zu Beginn sehen wir eine Sequenz, wo ein Polizist einen Serienmörder verfolgt. Mhm. Der rennt dann in so einen Spielzeugladen rein. Und ja, durch die Auseinandersetzung zwischen den beiden, beziehungsweise aus dem Versuch, den zu fangen.
Wie hieß der nochmal? Was mit Strangler, der.
Was?
Der Serienkiller.
Ach so, ja, hat Long irgendwas. Das war
Long
so
ein, Island.
Das war nicht Long Island, glaube ich, aber Longworth. Oder irgendein Städtetitel,
ja, ja,
und dann Strangler, ja. Mhm. Ja, der hat ein paar Leute auf dem Gewissen und der Polizist verfolgt ihn jetzt eben und er versucht natürlich wegzukommen und landen dann in diesem Spielzeugladen. Da geht dann irgendwann alles in Flammen auf durch die Schießerei. Und die letzte Option unseres Serienmörders namens Charles Lee Ray, die sieht er darin, sein Bewusstsein mittels Voodoo in eine Puppe zu übertragen. Da stehen nämlich aufgereiht ganz viele von diesen Good Guys Puppen. Und er überträgt dann über so ein Voodoo-Ritual sein Bewusstsein oder seine Seele in diese Puppe. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind bei einer alleinerziehenden Mutter. Das ist eben Catherine Hicks Figur, Karen. Karen Barclay, die hat einen 6-jährigen Sohn und sein Geburtstag steht jetzt an. Und natürlich ist es, der ist ein krasses Werbeopfer, der ist hart auf diesen Good Guy-Stuff unterwegs, zieht sich die Fernsehserie rein und liebt halt alles, was Good Guys irgendwie produzieren.
Ja, kleiner Junge halt, ja.
Ja.
Sind wir auch auf jede Scheiße drauf aufgeschaut.
Und will dann natürlich jetzt zum 6. Geburtstag, will er diese begehrte Puppe haben. Mhm. Die kostet aber einen Arsch voll Geld und die Mutter ist ja alleinerziehend und deswegen ist diese 100-Dollar-Puppe nicht drin. Also kommt eine Mitarbeiterin von ihr in dem Laden, in dem sie arbeitet und sagt, hey, ich habe da so einen Penner abgecheckt, der hat irgendwie...
Hinterm Haus und Obdachloser im Einkaufswagen, der verkauft deine Puppe.
Ja.
Schon geil.
Und dann kauft er diese offensichtlich geklaute Puppe, kauft sie dann. Und natürlich wissen wir schon, sie hat jetzt die Puppe abbekommen, wo das Bewusstsein von Charles Lee Ray drin steckt. Und das erfährt dann auch der Junge relativ schnell, weil Andy, so heißt der Sohn, der freut sich natürlich anfangs tierisch über diese Puppe, aber wenn dann Andy mit Chucky, wie sich die Puppe vorstellt, mit der alleine ist, dann puppt sich Chucky eben schon auch als Puppe mit, entpuppt sich die Puppe, Alter, als jemand mit krass eigenen Vorstellungen von, ja, wie die Dinge jetzt abzulaufen haben.
Ein Wortakrobat, der Lee.
Und dann ist diese Freundin ausgerechnet die Karen dazu überredet hat, diese Puppe bei dem Penner zu kaufen. Mann, sind das viele P's heute. Es sind dann Burschen. Schmeißt den Burschen zu Poten. Ja.
Schmeißt den Burschen zu Poten.
Ja, und die muss dann eines Nachts auf den kleinen Andy aufpassen und in dem Moment verselbstständigt sich Chucky, geht auf die Freundin los und dabei, also haut ihm im Hammer in den Kopf und die stürzt dann rückwärts aus dem Fenster raus. Und das sieht natürlich alles nach einem schlimmen Unfall aus. Mhm. Der kleine Andy sagt aber, dass der Chucky damit zu tun hatte. Und der
Doll made me do it.
Der Polizist, der sich die Sache dann genauer anguckt, ist natürlich der Polizist vom Anfang. Und der sieht dann da im Mehl auf der Anrichte in der Küche, sieht er da kleine Fußspuren, wo er sich halt fragt, wo die herkommen, wenn da neben diesen Fußspuren die Freundin aus dem Fenster gestürzt ist und der kleine Junge vermutet Chucky und natürlich glaubt ihm das erstmal niemand. Und damit spielt der Film schon relativ lange. Mhm. Das übliche Phänomen, das kennt man eigentlich auch aus anderen Filmen in die Richtung.
Kindliche Fantasie und so.
Der eine, der es wahrnimmt, erzählt das anderen Leuten und wird halt nur ausgelacht oder nicht ernst genommen. Und so auch Andy. Das geht sogar so weit, dass sie den mal kurz irgendwie in eine geschlossene sperren, weil die halt sagen, so seine Wahnvorstellungen, die sind jetzt so wirklich mit ihm durchgegangen. Jetzt muss man den mal wegsperren. Bis dann eben auch Karen mit Chucky alleine ist und ja, sie irgendwie immer noch an Andy glaubt, deswegen auch auf Chucky einspricht, obwohl es da kein Feedback gibt, bis zu dem Punkt, wo sie sagt, hey, ich schmeiß dich jetzt ins Feuer, wenn du nicht irgendwann anfängst zu sprechen.
Da hat Chucky die Schnauze voll. Das ist also hier, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, Mann. Es reicht. Dreht Chucky auf. Mhm. Ja, und dann geht es natürlich drum, alle Beteiligten hier zu retten.
Ja.
Ja, Chris Sarandon spielt diesen Polizisten, Mike Norris. Ich glaube, Alex Vincent, der Andy Barclay spielt, der tingelt wahrscheinlich immer noch auf irgendwelchen Conventions rum.
Ja, der hat nichts weiter gemacht.
Ansonsten ist da nicht viel passiert.
Aber Chris Sarandon natürlich auch Oscar nominiert für Dog Day Afternoon und so.
Genau, der, das ist erst abgefahren, dass der da zeitgleich mit, fuck, was war das noch? Wer war da noch? Habe ich noch irgendwas gelesen zu? Geil, habe ich jetzt vergessen. Aber was ich spannend finde, ist, dass er die Stimme für Jack Skellington gibt bei Nightmare Before Christmas.
Stimmt, ja, das war auch Chris Sarandon.
No. Das ist Halloween. Mhm. 106 Credits und eben auch schon bei Fright Night und so, deswegen, ja, alte Bekannte sozusagen.
Guter Schauspieler.
Und so haben wir Brad Dourif dann als Charles Lee Ray und natürlich anschließend auch als die Stimme von Chucky. Und das ist, glaube ich, legendär, ne? Dass Brad Dourif halt Chucky spricht.
Das ist abgefahren, weil das war nicht ursprünglich so geplant, weil es wurden mehrere Leute tatsächlich ausprobiert. Unter anderem Jessica Walter, die Chucky sprechen sollte, einer eher weiblich angehauchten Stimme.
Ja, sowieso hat das Ganze einen Verlauf genommen, den ich recht spannend finde, ne? Weil also ganz im Ursprung sollte das ja sogar eher so ein bisschen Comedy-Anstrich, weil es so was Satirisches sein sollte.
Ja, genau. Ursprünglich war, glaube ich, im Zentrum die Fabrik, die die Puppen herstellt. Und das sollte so ein bisschen so eine Medienkonsum-Comedy werden.
Richtig,
so, weißt du,
im ersten Drehbuchentwurf
um die Fabrik
Chefin so ein bisschen dieses Marketing und diesen ganzen Merchandising-Kram halt satirisch aufarbeiten.
Und Karen, die Mutter von dem Kleinen, sollte praktisch diese Chefin von der Fabrik spielen. Also es sollte alles ein bisschen comedy-mäßig sein. Ja. Satirisch, richtig.
Ja, im Ursprung ja sogar noch deutlich angelehnter an diese My Buddy-Puppen-Linie. Mhm. Die sich übrigens nie von dem Film erholt hat. Das finde ich schon auch lustig, ne? Also, weil die Parallele war zu offensichtlich und die Leute haben danach einfach knallhart aufgehört, diese Puppen zu kaufen. Aber ja, die mussten sich da rechtlich natürlich auf sicherem Terrain bewegen, aber die ist halt optisch einfach schon sehr nah. Also, vor allem halt über die Klamotte erkennst du sofort diese My Buddy-Parallele.
Ey, wenn du irgendjemandem nach dem Film diese Puppe geschenkt hättest. Das wäre doch eine Farce. Also es wäre doch.
Ja, eben. Denkt Mutter, halt jeder sofort an Chucky.
Wenn du irgendein Kind genau diese Puppe mitbringst zum Kindergeburtstag, würde die Mutter von dem Kind dir die Puppe wieder zurück um die Ohren hauen. Also das ist doch klar, dass die Firma die ist Geschichte.
Ja, aber ist krass, ne? Mhm. Eigentlich, weil, also du hast ja schon gesagt, es gab Pläne sogar, dass der Film irgendwie Blood Buddy heißt, also wo dann noch offensichtlicher die Referenz zu der My Buddy-Linie ist. Und jetzt haben sie das komplett rausgelassen aus dem Titel und trotzdem reicht halt die Ähnlichkeit der Puppe.
Ja, das war der Grund, warum sie den Titel abgelegt haben. Und Batteries Not Included ist ja der Film mit Steven Spielberg, wo es, der war erstmal geplant und haben die gehört, dass Steven Spielberg einen Film rausbringt, der genauso heißt. Mhm. Und dann mussten
ich hätte es auch Titel verwirrend abgelegt. Gefunden, weil auf der Packung steht ja Batteries Included.
Ja, stimmt.
Ich verstehe zwar, wo sie damit hin
wollen. Ja, ich verstehe es auch an einer Stelle, aber es macht natürlich, der Titel würde natürlich Sinn machen mit der einen Szene. Aber klar, ist verwirrend.
Ja. Ja, und eben, Child's Play ist es dann geblieben. Der zweite Teil heißt auch so. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Folgeteilen dann ist, was die Originaltitel angeht.
Chuckys Braut ist natürlich ein sehr bekannter Film.
Ja, ich meine, habe es aber gerade von den Titeln, ob da Chucky, weil also Bride of Chucky hieß das ja dann auch, ne? Also da ist dann spätestens da, haben sie Chucky auch in den Titel übernommen. Ich frage mich gerade, ob die ganzen Sequels, die es gab, von dem ersten Teil hier, ob die alle Child's Play 3, 4, 5, 6, 7 hießen oder ob die da irgendwann den Titel auch, weißt du auch nicht, ne?
Gute Frage.
Okay.
Ich habe ja eine Box, wo, glaube ich, 5 Teile drin sind, aus der Chucky-Reihe, aber genau kann ich dir nicht sagen, wie die sich dann fortführen. Ich habe ja die anderen, also ich kenne, glaube ich, den zweiten Teil noch. Aber alles, was danach kommt, habe ich ja, glaube ich, noch nie gesichtet. Hab mir irgendwann mal die Box auf Blu-ray geholt und dachte auch so, ich guck die mal irgendwann mal so peu à peu. Mhm. Und ist ganz cool. Jetzt rewatch ich quasi die beiden Teile, die ich schon kenne, von, aber auch vor Ewigkeiten. Und jetzt, und dann kann ich den dritten und vierten vielleicht mal gucken.
Okay.
Also gerade hier Bride of Chucky und so soll ja sehr gut sein. So, da, den habe ich zum Beispiel auch nie gesehen.
Ach, hast du auch nie gesehen? Okay.
Das ist, glaube ich, der dritte.
Aber ansonsten kennst du die meisten
der Ich kenne nur die ersten beiden.
Ach, nur die ersten beiden? Okay. Nee, ich glaube, Bride of Chucky kam noch später. War das schon der dritte?
Vielleicht war es auch der vierte, bin mir jetzt nicht sicher.
Okay.
Der dritte oder vierte, den habe ich auf jeden Fall noch in der Box.
Ja gut, also ich habe eh relativ wenig Berührung bisher gehabt mit dem Franchise. Jetzt, wie fandst du das?
Also es ist ja, ich meine, die spielen ja so mit dieser etwas unangenehmen Art, wie Puppen auch aussehen von der Optik. Also es ist ja auch so ein bisschen Ansichtssache. Aber wenn du in so einen dunklen Raum kommst und da sitzt halt so eine Puppe auf so einem Stuhl irgendwo, dann ist das
kann creepy sein.
Creepy, ja. Und wenn du zurückblickst in die Twilight Zone-Folgen, die noch in Schwarz-Weiß waren, mit dieser Bauchrednerpuppe, die sich dann selbstständig macht und so, das ist ja auch so eine uralte Angst, mit der gespielt wird. Mhm. So Puppen in so Gruselfilmen oder Kurzfilmen oder so Horrorserien und so wurden ja auch immer wieder aufgegriffen. Joey kenne ich aus den 80ern, dieser Bauchrednerpuppe, der Film hat meinen Bruder komplett traumatisiert. Und insofern finde ich schon gut, wieder so eine Puppe ins Zentrum zu packen, aber die wiederum als Slasher zu verstecken und nicht so als von wegen so, ja, das ist creepy, sondern Chucky dreht ja hier komplett frei, weil halt ein Serienkiller in dem Körper von Chucky drin ist. Insofern mochte ich das sehr. Und was ich auch richtig geil finde, ist, dass sie hier mit allen möglichen Tricks aufwarten. Also du hast ja Practical Effects, du hast Puppeteering an einer Stelle.
Das hat mich ja auch schwer beeindruckt, Alter.
Das fand ich richtig gut. Das
ist clever gemacht.
Dass je nach Szene oder ob Chucky jetzt ganz zu sehen ist oder beim Wegrennen oder jetzt nur ein Teil von ihm so, dass sie da verschiedene Techniken eingesetzt haben.
Ja, und dass sie es vor allem eben zum Teil perspektivisch lösen, aber dann auch jetzt im Fall von diesem Feuer, was dann ausbricht, ne, dass sie dann einfach den Raum entsprechend größer bauen.
Auch mit Ed Gale, dem Schauspieler, genau, der Schauspieler, der halt größer ist als der normale, als die normale Puppe Chucky, und dann haben die den Raum praktisch größer gebaut, um die Perspektive wiederherzustellen.
Super clever.
Ja. An einer Stelle ist die kleine Schwester von Alex Vincent halt irgendwie ins Kostüm gestiegen, die halt so, die du nur von hinten siehst, wie sie halt wegrennt. War halt zwei Jahre jünger, das hat auch so hingehauen.
Mal habe ich auch gelesen, das ist die Szene, wo sie die Babysitterin verfolgt.
Genau, ja. Und das wirkt zum Beispiel, da hast du auch gesehen, das wirkt jetzt nicht mehr so, als wäre das ein Special Effekt, sondern du merkst irgendwie, dass das Mensch
ist. Ja, genau. Aber dadurch, ist nicht so, dass es die Illusion bricht, sondern es kriegt irgendwie was zusätzlich Unheimliches, ne? Weil diese Puppe plötzlich noch mehr lebt irgendwie.
Genau. Und es sind ja auch so Aspekte, die im Laufe des Films auch mehr dazukommen. Also die Puppe wird ja dann auch menschlicher in manchen Momenten so. Und damit spielt der Film. Und das finde ich schon ganz, ganz pfiffig.
Ja, ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm, dass das dieser Aufhänger ist. Das klingt vielleicht auf dem Papier erstmal platt, aber irgendwie ging das für mich absurd gut auf, dass du halt einen Serienmörder in diese Puppe packst.
Ja.
Also es ist eigentlich super platt, aber irgendwie hat das für mich richtig gut funktioniert.
Ja, irgendwie ist das geil, ja. Fand ich auch gut. Und super Szene auch mit Chris Sarandon, mit dem, der Mike Norris spielt ja den Bullen, als Chucky halt bei ihm im Auto auftaucht und ihn attackiert.
Ja, ich finde, also
finde ich auch mega, Alter.
Ja, ging fast ein bisschen zu weit, dass das so borderline klamaukig war.
Fandst du zu sehr Comedy? Na, ich fand's halt amüsant, weil das war halt so eine, weil Chucky an sich, ich meine, du sagst ja selbst, die Szenerie ist ja jetzt nicht so super düster, dass du den Film jetzt so, dass du jetzt krass zusammenzuckst oder sagst so, Alter, ist das alles gruselig.
Nee,
sondern klar. Diese Prämisse von dieser kleinen Mörderpuppe, die mit dem Messer auf dich zukommt, ist ja schon allgemein ein bisschen witzig, so, weißt du, ist ja schon ein bisschen trashy lustig. Insofern hat diese Szene in dem Auto für mich jetzt auch keinen Abbruch getan, weil das ist für mich so, hat schon leicht
Horror. Nee, hat's für mich auch nicht, nur ich finde, da sind sie eben, das war so eine der Szenen, wo sie so ein bisschen mit der Tonalität eben fast ins Klamaukige gekommen sind, was es in meinen Augen nicht gebraucht hätte.
Ja gut, okay, da wurde es dann weniger dramatisch, sondern wo ihn dann zwischen die Beine gestochen hat und so.
Ja, weil ich finde, das ist nämlich schon auch so ein Ding, ne? Erstmal denkst du dir so, ja mein Gott, ich kann den ja einfach wegtreten. Aber das Geile ist halt, in dem Moment, wo man realisiert, wie schnell Chucky auch ist, hat der halt mit dieser kleinen Größe und der damit verbundenen fiesen Höhe, hast du halt echt plötzlich ein Problem. Wenn da viele Sachen im Raum rumstehen und so und du halt nicht genau sehen kannst, wo ist der jetzt?
Ja, er rutscht halt unter die Couch, wo halt kein normaler Mensch drunter passen würde. Und so
dann, Sachen. Wenn da halt mal so kurz von hinten, keine Ahnung, Achillessehne oder sowas durch, das ist schon mies. Also deswegen, ich fand es schon auch ganz cool, wie also ich habe mich halt selber auch dabei ertappt, ich dachte, okay, fuck, das ist schon eigentlich mies.
Und es ist ja, du darfst ja nicht
vergessen, kleines Vieh hast, genau, mit einem Messer rumhantiert.
Und es ist ja auch kein Kind, sondern das ist ja eine Puppe. Ja, eben. Du trittst ja gegen den Kopf so, weißt du, die fliegt halt in die Ecke und steht wieder auf so in dem Moment, weißt du, es ist ja, diese Puppe empfindet ja keine Schmerzen in dem Sinne, weißt du, insofern ist das auch nochmal natürlich ein Aspekt, der dazu kommt. Also ich, der hat schon, der ist schon nicht schlechter. Schon ganz cool. Also hat für dich auch funktioniert, sagst du.
Ja.
Cool. Freut mich. Ja, und der wird ja dann, also, der wird ja dann wirklich absurd hartnäckig dann gegen Ende.
Ja, aber nicht so absurd, dass ich das dann irgendwann doof fand, sondern nee, ich dachte schon geil, auch so, ja. Alter, was ist das für ein mean Motherfucker? Ja, so, der ist nicht tot zu kriegen.
Geht schon Richtung so Terminator.
Terminator, ja, total.
Definitiv. Ja, und alles, was er sagt und so die ganzen Sprüche und so, wo du nicht weißt, Alter, ist das jetzt in der Puppe drin? Ist das schon programmiert? Ist das, gehört das zum Spielzeug oder ist das jetzt der Serienkiller und so, weißt du? Hi, I'm Chucky, wanna play und so. Das sind natürlich Zitate. Die hat man sich gemerkt. Und ey, für so einen kleinen Genrefilm, dass der, der hat 9 Millionen gekostet und hat Filmgeschichte geschrieben mit diesen Zitaten so. Man kennt die, weißt du?
Ja.
Ist schon geil. Ja, 44 Millionen eingespielt, knapp drüber.
Mhm.
War auch ein Hit.
Ja, ist schon, ist wieder mal abgefahren, ne? Also wenn, also was, wenn man den Verlauf berücksichtigt, wie das geworden ist und das dann so ein Slasher geworden ist von so einem Konzept.
Also eine ganze Serie vor allem.
Dass dann so eine Reihe wurde, eben so ikonisch ist. Das ist
schon krass, ja. Definitiv.
Weil das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich meine, Chucky allein als Prop ist so ikonisch, dass du einfach, wenn du diese Puppe siehst, weißt du halt sofort, was da alles mit dranhängt. Und ich meine, das funktioniert halt nur mit so Sachen wie eben einem Lichtschwert oder so einem Shit. Also es ist halt einfach so ein ikonisches Prop auch. Weißt du?
Ja, definitiv. Wahrscheinlich
klar, ist gleichzeitig ein Charakter. Würde
wahrscheinlich sogar reichen, so, weißt du.
Ja, ja, stimmt.
Wenn ich nur die Puppe hätte, sondern nur die Latzhose, würdest du sagen, alles klar, ist Chucky.
Ja. Ja, ja, und es ist ja auch kein Zufall, dass halt Stewie von Family Guy so eine rote Latzhose trägt und so. Also, ja. Klar.
Der ja auch ein Teufelsbraten ist.
Naja, eben. Das hat halt schon Kreise gezogen.
Mhm.
Finde ich krass. Deswegen, ja, vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass ich den jetzt mal gesehen habe.
Sehr cool.
Und ich war schwer unterhalten, ne?
Schwer unterhalten, ne? Ist ja, klingt ja besser als meine, mein Tipp für dich. War mir nicht sicher, ob du hier ein bisschen, ob du das Ganze ein bisschen albern findest oder.
Nee, also der.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihn scheiße findest.
Es gab keine Momente, wo ich dachte so, boah, Leute, ey. Also, weißt du, was man sonst gerade bei so Slashern, finde ich, halt oft hat, wo, wo man eben denkt, so die Leute verhalten sich wirklich dämlich.
Ja, bei manchen Slashern langweilst du dich ja auch. Also, du bist ja Freitag der 13.1, hat ja gar nicht gut bei dir abgeschnitten. Deswegen bist du da ein bisschen unberechenbar, was die Punktevergabe angeht, aber freut mich.
Mhm.
Dann sind wir gespannt auf den zweiten Teil.
Mhm.
Ja, und nicht zu vergessen, in 87 Minuten ist der Film einfach mal auserzählt, ja.
Das auch, ja.
Nicht mehr diese 130 Minuten aufgeblasen oder Terrifier 3,5 Stunden hier Metzelei, sondern nicht mal 90 Minuten fertig.
Mhm. Und ist sehr dynamisch dabei, finde ich.
Finde ich auch, ja. Dadurch sehr kurzweilig. Gut besetzt. Ist Brad Dourif wieder drin, also was will man mehr?
Was will man mehr? Ja, ja, stimmt schon. Brad Dourif verbessert tendenziell das Erlebnis.
Ohne Frage. Kommen wir zu den restlichen Punkten. IMDb 6,7, Metascore 58, ist natürlich kein Kritikerliebling und Letterboxd mit einer 3,3.
Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte echt gesagt, dass der Film mehr Fans hat.
Es hat. Man muss schon ein bisschen genreaffin sein oder du bist jetzt auch so die rühmliche Ausnahme, weil ich glaube auch so, weiß nicht, so ein österreichischer Schnösel wie unser Otto zum Beispiel, dass der jetzt irgendwie Child's Play 5 Sterne gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die ziehen wahrscheinlich den Durchschnitt dann eher runter.
Mhm.
Nur eine Vermutung.
Ja, du hast das ja besser auf dem Schirm, wie es da so in unserer Bubble aussieht, aber...
Können wir auch mal reinschauen.
Ich war einfach bei den... Also jetzt wäre es echt mal interessant, klick mal jetzt hier auf die Friends-Sache und guck mal, was da der Durchschnitt ist, weil ich war schon bei den 3,3 schon ein bisschen überrascht, Alter. Ich hätte gedacht, dass da mehr wirkliche Fans gibt von dem Film.
Ja, wir befinden uns natürlich in einem erlesenen Kreis. Hier ist der Durchschnitt ein bisschen höher, 3,5.
Okay.
Finde ich voll interessant, dass hier, dass man das nochmal spezifisch nachgucken kann. Also 3,3 normale Letterbox und 3,5 hier unsere Buddies.
Wieder was gelernt.
Yoshimitsu 2,5, so, das ist auch so, hätte ich mich voll verstanden. Ich hätte gedacht, so, Yoshimitsu gibt hier 5 Sterne, was ist hier los?
Ja gut, also ich glaube 5 Sterne würde mich tatsächlich
wie
bei
viel das Remake von 2019 wundern? Wesentlich besser.
What? Okay.
ist halt mehr so ein, der ist halt nicht oldschool genug. Der mag halt das heutige CGI und so die Practical Effects von damals.
Der ist halt nicht oldschool genug.
Das ist nicht so seins. Yoshimitsu, du bist zu sehr Millennial.
Okay. Ja, dann mal die anderen Punkte, oder? Die haben wir noch nicht vorgelesen.
Doch.
Hast du schon gemacht? Habe ich gepennt. Gut.
Wir müssen nur noch unsere Punkte nennen. Und du hast dich um einen halben Punkt verhauen. 7,5 sind es von mir.
Okay, jetzt halte ich fest. Ich bin besser als du. Ich bin bei 8.
Du bist bei einer 8, du bist besser als ich. Okay, das ist wirklich abgefahren. Dann habe ich mich hier um einen Punkt verhauen. 8 Punkte hätte ich dir tatsächlich nicht zugetraut für Chucky. Also maximal hätte ich gedacht, wir klingeln hier. Aber freut mich.
Mensch, haben wir schon wieder einen Unentschieden.
Aber einen Unentschieden. Was heißt schon wieder? So eine erste Episode, Junge.
Ach so, natürlich.
Aber du hast recht. Das offizielle Punkteraten von euch da draußen geht natürlich noch nicht los, weil wir machen ja nur einen halben Monat. Das zählt noch nicht. Das heißt, das ist noch ein bisschen zum Spaß hier.
Ach so, ja, das ist noch Warm-up hier.
Ja, ja, das ist noch Warm-up. Ihr könnt ja mal ein bisschen aus Spaß mitraten, wo ihr uns gesehen hättet. Aber das offizielle Punkteraten geht natürlich im Oktober erst wieder los, wenn wir dann den vollen Monat bedienen.
Ja, Endergebnis ist jetzt 2,5 zu 2,5.
2,5 zu 2,5, okay.
Das, also ich habe mich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Aber ach so. Gibt uns mal
Du hast dich nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich bin punktgleich mit dir. Das heißt, mit anderen Worten, du warst scheiße, ich war erst recht scheiße.
Nee, für dich Business as usual.
Ach so. Nur du bist Besseres gewohnt.
Ich bin ein bisschen Besseres gewohnt.
Was habe ich gesagt am Anfang der Episode? Das sind die Disse von Lee. Ja. Nicht so offensichtlich und plump wie ich, aber gehen halt viel tiefer unter die Haut.
Genau so.
And that is Roadhouse.
Das ist ein Experte, Alter. Vom Feinsten.
Ja. So machen wir das.
Ja, nächste Episode wird es dann reichen für einen Sieg. Da.
I ought to kick your ass, freak.
Ach so, ja. Ja.
Meinst du?
Punkt für mich endlich.
Ja, und dann hinterher.
This is disappointing again.
Wir sehen das noch als Übungsmonat an. Ja, ich habe noch ein paar Sparring-Runden, so versuche noch gegen dich anzutreten und dann im Oktober hau ich dich weg.
Hat großes Vor, der Gast.
Hau ich dich weg.
Ja, ja, ja. Ich bin gespannt.
Ja, fertig.
Das wäre mal Episode. Was, Alter. So, mal so ein Zu-Null-Sieg von deiner Seite.
Gab's das schon mal, einen Zu-Null-Sieg?
Nein, ich meine, das ist so ein Monat, ich mache keinen Punkt und du gewinnst
das
jedes Mal.
Das auf jeden Fall noch nicht.
Das wäre doch mal geil, Alter. Wenn du mit das sowas zurückkommst, weißt du?
Und zwar mit so einer Perfect Rounds immer.
Genau. Ja. Immer so bam, bam, bam. Du machst nicht einmal, tippst du daneben so und ich sehe gar kein Land mehr.
Da habe ich ja gar keine Chance, wie du erklärst. Das geht ja gar nicht.
Mhm. Sagt der Herr, der Fast and Furious 7,5 gibt, Alter. was ist da los, hey?
Wo ist meine Family da draußen? Kommentiert.
Hey, ja, genau. Die ganzen Tuning-Freunde aus Brandenburg, die meldet euch doch mal bitte.
Bei beiden Filmen Punkt verhauen, was
ist
da los?
Ja, ist echt. Also kann ja auch wirklich keiner mit einem gesunden Menschenverstand ahnen, dass du da bei 7,5 landest bei Fast and Furious.
Ich war gut unterhalten, wie Dave sagen würde.
Mhm. Vielleicht müssen wir den mal samplen, wenn du den so oft zitierst hier, den
We've
guten
got
Dave.
To stop it before it gets worse.
Meinst du?
Ich glaube, es ist einer von denen hier. Ja.
Things are getting weird.
Ja, ich habe ja noch die Samples von Sadistico. Da haben wir jede Menge Dave-Samples, die wir raufhauen können. Und wir dürfen, glaube ich, schon verraten, dass die erste Freitagsepisode im gemischten Doppel, dass du die mit Dave bedienen wirst.
Ja.
Insofern sind wir darauf gespannt. Ach so, was wir noch erwähnen könnten, unsere Auftragsfilme, die ihr uns aufgibt aus der Supporterschaft, die machen natürlich nach wie vor Lee und ich. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass in der Freitagsepisode da ein Auftragsfilm von Dennis und mir besprochen wird, sondern da kriegt ihr natürlich die Meinung von Lee und mir. Also insofern werden wir die auf die Dienstags und auf die Supporter-Episoden halt eher verteilen und die werden freitags dann nicht stattfinden, sondern dann machen wir so unsere eigenen Projekte.
Genau das.
Ja.
Guter Hinweis.
Wisst ihr Bescheid. Ja. Lose haben wir auch. Insofern wisst ihr, was euch erwartet und wir sagen mal, bis demnächst.
Ja, ey, natürlich. Willkommen zurück an alle, die das gehört haben. Danke für die, die uns supporten und springt da mal mit auf den Zug.
Unbedingt.
Jetzt gibt's uns wieder in der Öffentlichkeit.
Wir sind wieder da.
Yay!
Ja. Manche schlagen die Hände vors Gesicht, sagen nicht schon wieder.
Oh mein Gott.
Und die anderen freuen sich.
Ja, dann begrüßen wir halt nur die.
Wir begrüßen die, die sich freuen.
Ja, das tun wir dann auch nächste Woche wieder.
So machen wir's. Hallo und tschüss.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.